Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 608. Heute mit dem Rückblick zu WWE WrestleMania 40 Night 1. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, wir haben die erste Nacht von WrestleMania 40 geschafft. Und es war eine Show, Kai, oder? Es war eine Show.
War eine Show. Ich glaube, irgendwie 4 Stunden 20 fast, irgendwie 4 Stunden 17. Hatte auf jeden Fall eine gute Länge, aber das haben wir ja auch schon ein bisschen in der Preview spekuliert, dass wir gesagt haben, Night 1 geht länger als Night 2. Und ich bleib auch dabei, wir haben natürlich Night 2 noch nicht gesehen, die kommt jetzt erst heute Nacht. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass die ein bisschen kürzer sein wird. Nur natürlich hier auch mit dem Main Event. Du bist dann mit Sammy gegen Gunther durch und siehst dann unten, ey, ich hab noch so eine Stunde 40 auf der Uhr. Was passiert jetzt? Also, das war schon ordentlich.
Ja. Kickoff natürlich auch mit einem sehr gut gelaunten CM Punk im Panel, der wirklich sehr viel Spaß augenscheinlich gehabt hat. Mal gucken, wie das diese Woche noch alles wird. Wir haben nämlich kürzlich erfahren, dass man ja offensichtlich bei Dynamite Footage von dem Jack Perry CM Punk Brawl von All In zeigen wird. Da werden Markus und ich dann im Magazin drüber sprechen. Das gibt's dann natürlich auch. Aber ich würde sagen, wir legen hier gleich los, dass ihr uns unterstützen könnt. Wisst ihr natürlich auch. Da gibt's Zusatzinhalte. Wir haben inzwischen über 900 Podcaster. Das ist auch ganz crazy. Ich gucke da immer mal wieder rein so in meiner Podcast-App und sehe dann allwöchentlich tickern da die Podcast-Episoden drauf. Also wir nähern uns da Episode 1000 in unserem Premium-Feed und hier in unserem normalen Feed, da, oder beziehungsweise beim ganzen Projekt Headlock, nähern wir uns ja den 8 Jahren. Also, wir werden älter und älter. Und ja, da werden wir uns auch noch was Schönes zu ausdenken zum Geburtstag. Ja, Kai, aber ich würde sagen, dann starten wir gleich durch mit der Review zu WrestleMania Night 1. Erstmal natürlich die Frage, WrestleMania Stage, was ganz, ganz wichtig ist. Wie hat sie dieses Jahr gefallen?
Ich find's ja nicht so geil. Ich bin ganz ehrlich, also ich verstehe natürlich mit dem X und mit dem L so, und damit kann man auch gut spielen mit vielen Videoscreens. Also ich denke jetzt besonders an den Entrance von The Rock, wie man das genutzt hat. Aber das Problem ist natürlich, dadurch, dass du eine Jubiläumsmania hast, halt 30, 40 oder sowas, machst du dann ja viel auch damit. Ich find's aber immer geiler, so wie zum Beispiel letztes Jahr, wenn die Stage zur Stadt passt, also dieses Hollywood-Setting letztes Jahr fand ich persönlich irgendwie geiler als ja, XL und eine XL-Stage auch mit ganz vielen Videoleinwänden.
Ja, es ist nicht ganz so verspielt gewesen, ne? Eher technisch, würde ich es mal so formulieren. Was haben wir schon alles Tolles gesehen? Wir haben Piratenschiffe gesehen, wir haben Achterbahnen gesehen und allen möglichen anderen Quatsch. Das war hier natürlich eine ganz andere Nummer. Ich finde, das war eine schicke Stage, oder ist eine schicke Stage, werden sie ja nochmal sehen, logischerweise bei Night 2. Aber es ist auch nichts, was mich so komplett umgeblasen hat. Ich glaube aber auch, dass wenn du da live in der Arena sitzt,
ja, sowieso,
und diese Bühne dann da siehst, die ja wirklich einfach riesig ist, das Feuerwerk dazu, diese ewig lange Rampe, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, es war kalt in Philadelphia, oh, ja, oder? Wie oft haben die armen Kommentatoren darüber gesprochen, wie schlecht doch das Wetter ist? Also Seit Gesprächen mit meiner Mutter habe ich nicht mehr so oft über das Wetter gesprochen.
Ja, es ist chilly in Philly, wurde uns ganz oft gesagt. Und dann haben wir immer gesagt, ja, irgendwie so 50 Fahrenheit, gefühlte 45. Und hab dann natürlich direkt mal mein Handy geschnappt, weil wir hier in Europa normale Einheiten haben. Und hab gesagt, so, was sind denn gefühlte 45 Fahrenheit? Und das sind so 7 bis 8 Grad. Und da bin ich ganz ehrlich, also da wäre ich sowieso gerne. Aber da war es letztes Jahr in Los Angeles schon angenehmer, wo du einfach sagen kannst, yo, ich sitze jetzt hier mit T-Shirt im Stadion, weil so 20, 25 Grad, das ist dann schon deutlich geiler als ja, unter 10.
Ja, es gibt natürlich bei so Outdoor-Veranstaltungen die verschiedensten Extreme, die du mitnehmen kannst. Ich kann mich noch daran erinnern, was Chris erzählt hat aus New Orleans damals, wo es irgendwie noch Tage vorher ordentlich geregnet hat und er dann auch gemeint hat, so, ja, da war es super schwül und stickig und heiß. Das ist auch nicht so angenehm. Wir hatten auch schon Regen noch in der Kickoff-Show, dürfen wir auch nicht vergessen.
Jo, Samoa Joe im Poncho.
Yes, genau das. Also der Wettergott spielt da nicht immer so ganz mit, aber also da muss man ja sagen, da gab es ja auch vorweg die Meldungen, das haben die Kommentatoren gar nicht kommentiert, dass man hier auch einen beheizbaren Ring mitgebracht hat. Das war nämlich auch eine spezielle Konstruktion, die man vor einigen Jahren, ich glaube bei der WrestleMania aus New Jersey zum ersten Mal getestet hat. Und wenn man genau hinschaut, da sind an den Ringpfosten, sind so, sieht aus wie so Lüfter, wie so Gitterkreise quasi. Da soll wohl dann die warme Luft in den Ring gepustet worden sein, sodass es da zumindest ein bisschen wärmer ist. Ob das jetzt so viel bringt, weil da war es ja auch ziemlich windig, weiß ich nicht. Aber man kann zumindest sagen, die haben es alle überstanden und ich glaube, es ist trotzdem was anderes dabei, so einer Live-Veranstaltung anzutreten. So, okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir aber zur Show. Hier wurde WrestleMania eröffnet von Coco Jones, die hat die Nationalhymne gesungen, wie sich das gehört. Diesmal nicht America the Beautiful, was wir auch schon so oft gehabt haben, aber dann kam hier, der Papa kam zum Ring. Triple H hat quasi die Show eröffnet und es wird gerade viel über eine neue Ära gesprochen, lieber Kyle. Und auch Michael Cole hat während des Einzugs von Triple H gesagt, wir sind hier in der Triple H-Ära, wenn man eine neue Ära bezeichnen müsste. Und ja, Triple H hat sich dann ganz kurz nur das Mikro genommen, hat sich einmal umgeschaut und hat gesagt, Mensch, für sowas lebe ich. Und hat dann gesagt, willkommen in einer neuen Zeit und willkommen in einer neuen Ära. Willkommen bei WrestleMania. Was sagst du dazu?
Ja, also es gibt ja auch schon so Gerüchte, dass man das ganze Ding irgendwie Renaissance-Ära nennt, was ich übrigens einen richtig schwachen Namen finde. Nichtsdestotrotz, ich mag's, wie man das Ganze jetzt auch aufzieht. Aber wir hatten es jetzt ja auch schon ein paar Mal, dass uns irgendwelche Neuanfänge versprochen wurden. Ich glaube, du erinnerst dich auch dran. Weißt du noch, als dann irgendwie Shane, Steph, Vinnie Mac und Triple H im Ring standen und sagen so, jetzt hören wir auf euch. Und dann waren einfach so die schlimmsten 3 Jahre, die man sich hier vorstellen konnte.
Wählt uns.
Ja. Also von daher, ich glaube wirklich, man geht hier einen guten Weg. Jetzt kündigt man es auch nochmal selbst an. Das ist eine neue Ära. Du merkst das ja auch mit TKO, dieses Neustrukturierung. Man kappt alte Verbindungen auch recht rigoros. Also sagt hier Vinnie Mac, komm, das Ding ist durch, fertig. Man hat ein neues Then Now Forever Intro, nicht mehr dieses geklaute Marvel-Ding, was auch definitiv schick aussieht. Also es fühlt sich alles wirklich auch neuer an. Also natürlich auch schon seit, muss man ja auch ganz klar sagen, schon so fast seit einem Jahr eigentlich. Dann gab es nochmal diesen Dämpfer mit dieser ganz schlechten Raw After Mania und Vince ist doch wieder da und schießt mich tot, ne? Aber so seit, ich habe letztens noch so ein bisschen auch gelesen, wo dann Leute spekuliert haben, ja, was könnte man so nehmen als Startpunkt dieser neuen Ära? Und da wurde ganz häufig auch das Comeback von Cody Rhodes vor 2 Jahren genannt, weil man sagt, da kam halt jemand zurück, das war nicht, guck mal, das haben wir gemacht, sondern wir bringen jemanden zurück, der hat woanders seinen Namen gemacht und der darf seine Persona mitbringen. Das hätte es ja sonst auch nicht gegeben, ne, zu einer gewissen Zeit. Und dass man jetzt da diese neue Ära hat, dass man das jetzt auch stärker anspricht, zu sagen, wir befinden uns in einer neuen Ära, vielleicht auch gepaart mit einem Titelwechsel, den wir morgen sehen werden. Von daher, ich mag's. Triple H hat sich auch kurz gefasst. Also wirklich 3 Sätze, wie du gerade schon gesagt hast. Mochte ich. Und ich habe ja auch so einen ganz, 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 ganz kleinen Faible dafür, dass dann Triple H einmal rauskommt und sagt, Welcome to WrestleMania, weil ich weiß, ich finde, das gehört dazu.
Ja, Triple H ohnehin natürlich auch in den letzten Tagen sehr stark im Fokus. Auch bei der Hall of Fame Speech von Paul Heyman zum Beispiel, der ja auch Triple H hier in den höchsten Tönen gelobt hat, als sozusagen den Steuermann, der hier die Company durch die unwegsamen Gewässer geführt hat der vergangenen Jahre, der hier wirklich die ganze Crew mitgerissen hat und hier was Neues aufgebaut hat. Und da stand Triple H schon sehr stark im Fokus. Und man hat es auch in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht, dass man so eine neue Ära angekündigt hat. Wir haben es bei der Attitude Era gesehen. Wir haben es auch bei der Ruthless Aggression Era zum Beispiel gesehen. Gerade jetzt nach den letzten Monaten und nach den letzten 1,5 Jahren ungefähr, seit diese ganze Vince McMahon-Geschichte da ins Laufen gekommen ist. Ich finde das relativ clever, weil damit setzt halt ein Zeichen, sagst du, wir vergessen das Alte, das ist Mist die letzten Jahre gelaufen, ne? Klar, wir haben uns verbessert und es gab jetzt hier einen Wechsel und das ist jetzt der offizielle Startpunkt. Finde ich clever, dass man das so macht, da die alten Zöpfe abschneidet und mal gucken, ob man das jetzt auch quasi mitnehmen kann und diese Energie mitnehmen kann. Das werden wir dann ja in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Ja, und die Show wurde dann eröffnet, wie schon vermutet worden ist, hier von Rhea Ripley und Becky Lynch um Rhea Ripleys Title, den WWE Women's World Championship. Ja, wir haben ja auch direkt Special Entrances gesehen. Hier wurden mal wieder die 3D-Techniker bemüht, lieber Kai. Ein Buch mit Text wurde vorgelesen. Becky Lynch ja mit ihrer aktuellen Biografie hier derzeit in den Bestseller-Charts. Ich habe es mir als Hörbuch geholt übrigens, weil ich zu faul bin. Das wird aber von ihr vorgelesen. Es ist dezent anstrengend aufgrund ihres Akzents. Nichtsdestotrotz, welcher Entrance gefiel dir besser? Der Live-Entrance hier von Rhea Ripley mit der Band, mit Motionless in White? Oder dann doch lieber Zitate aus Becky Lynchs Biografie?
Also ich bin ja eigentlich echt kein Fan von diesen CGI-Grafiken. Finde trotzdem, dass es hier auch gar nicht so billig aussah wie sonst. Auch wie sie dann da so durch ihr Buch gekommen ist. Ich fand, das sah ganz in Ordnung aus. Und ist natürlich auch super schlau, so das Buch nochmal zu bewerben, sind wir mal ehrlich, ne?
Ja.
Sondern einfach gutes Marketing. Und der Entrance von Rhea, der hat gut geknallt. Also, weil Live-Acts finde ich es auch immer so ein bisschen schwierig. Ich muss auch ganz klar sagen, das hatte ich auch im Chris bei unserem WrestleMania-Watchlong zu WrestleMania 30. Die Akustik ist ja auch nicht so dafür ausgelegt, dass du sagst, da ist jetzt ein Mini-Konzert, ne? Das merkst du ja auch manchmal, dass dann Stimmen untergehen oder sowas. Ich fand auch übrigens, dass der Frontmann einfach 1:1 so geschminkt war wie Rhea teilweise, mit diesem weißen Gesicht und schwarzen Haaren nach hinten. Aber so, ich fand ja abgeliefert. Ich fand es auch ganz cool, dass du merkst, dass auch Rhea ihren eigenen Song geil findet und den auch dann noch mitsingt. Das ist halt auch ganz wichtig, weil wir, das ist mal wieder bei NXT zum Beispiel aufgefallen, bei Stand and Deliver, wir haben so viele generische 0815 Drecks-Themes. Und da ist es allein schon mal schön, wenn irgendein Theme einfach auch Vocals hat, die man mitsingen kann, ne? Man merkt auch bei einem Cody, das macht schon viel Sinn, wenn man sowas hat. Und auch hier, ich fand den Entrance von Rhea stark. Zeigt auch, dass halt da irgendwie ein Star rauskommt. Also ich fand auch definitiv den von Rhea besser.
Ging mir ganz genauso. Becky Lynch, ja, mit einem sehr bunten Outfit. Wir haben uns gefragt, ist es Pennywise aus S? Hatte, glaube ich, Mella gefragt, ob es das ist. Also, ich habe es jetzt nicht näher nachgeforscht. Ansonsten, ich habe mir beim Anblick von Rhea nur gedacht, so, boah, ist das ein Star. Genau das, was du gerade gesagt hast. Die wirkt ja so groß, auch so selbstbewusst dabei, ne, in dem Augenblick. Ja. Mega geil. Und ich gönne ihr das so von Herzen, weil man wirklich diesen Weg mit ihr gegangen ist. Wir erinnern uns an diese Tiefpunkte, die sie auch zwischendurch gehabt hat, ne. Aber richtig geil, ne? Und da treffen wirklich die zwei größten Frauen vom Namen her natürlich ja aufeinander, die WWE Women's Division aktuell zu bieten hat. Finde ich mega cool. Und auch hier, man kann nicht ja sagen, oh ja, wir haben keine Frauen im Main Event. Opening Contest, Night One, mindestens ähnlich wichtig wie natürlich ein späterer Main Event, weil dieses Match gibt quasi den Ton vor für den Rest des Abends. Und das ist jetzt hier die Frage, lieber Kai, hat man das bei dir geschafft? Haben die beiden hier so abgeliefert wie zum Beispiel Rhea und Charlotte im vergangenen Jahr?
Also Rhea und Charlotte war noch mal ein bisschen anders, weil da war so ein bisschen mehr Dramaturgie drin, weil man auch wollte, so dieses, ja, ich möchte hier, dass Rhea gewinnt. Man hat es zwar damals auch gedacht, ne? Und hier war es auch viel dieses, ja gut, eigentlich sollte Rhea hier verteidigen. Also da war dann weniger Spannung an sich drin durch die Paarung, muss man ja ganz klar sagen. Und so im Großen und Ganzen, bevor wir gleich zum Match selbst kommen, fand ich das wirklich stark. Weil ich kann es so ein bisschen vorwegnehmen, weil du hast schon unsere Premium-Podcasts angesprochen bei Patreon und Steady. Wir machen ja noch die Review zu Stand and Deliver. Und da habe ich mich wirklich mit dem Frauenwrestling verdammt schwer getan teilweise. Und das hier, ey, das war so locker leicht. Ne? Die haben eine Chemie zusammen. So klar, in jedem Match sind mal Sachen offen. Ne? Aber allein die Aktion, da ist nichts. So, da ist ein Bums hinter. Das sieht gut aus. Das ist nicht, Positioning ist off. Ich denke allein an diesen Riptide, wo Rhea Becky am Arm hat, Becky diesen Tritt zeigen will, wie er sich drunter herdrückt und daraus dann den Riptide macht, ey, das ist fantastisch, ne? Das ist super gut, also wie die beiden hier das Match hatten, so, da ist auch keine Langeweile drin, obwohl es ja ein langes Match ist, so mit 17 Minuten, also so ein Pay-Per-View-Match natürlich, ne? Also es ist nicht diese 10 Minuten Raw-Dinger und da kommt keine Langeweile auf, die ergänzen sich gut, da sind gute Aktionen drin, also ich fand, das war ein richtig, richtig starker Opener.
Ich mochte das Match auch sehr. Und man hat natürlich auch wieder eine Geschichte gehabt, die meinem Wrestling-Geschmack sehr zugutekommt. Nämlich natürlich
Arm bearbeiten.
Genau, Arm bearbeiten. Wir haben im Vorfeld gewusst, dass Rhea angeschlagen ist. Die hat eine leichte Handgelenksverletzung. Hat ja auch, wenn man sich die Media-Auftritte anschaut, immer so eine Schiene getragen. Sie hat aber auch selber darauf angesprochen, gemeint, ja, das ist quasi so eine Art Verschleißerscheinung. Ne? Das ist nichts Gravierendes, aber man muss halt drauf achten und deswegen versucht sie es irgendwie so gut es geht zu schonen. Hier hat man das relativ clever in die Story verpackt, nämlich, dass man ja damit auch so die körperlich deutlich überlegene Rhea Ripley so ein bisschen angreifbar gemacht hat, weil, sind wir ehrlich, Becky geht zwar früh auf den Arm und attackiert den, aber wir haben dann auch eine lange Phase, wo dann Rhea Becky wirklich dominiert und dann es auch immer wieder schafft, quasi als Becky auf den Arm geht, das einfach durch ihre Kraft zu verhindern, ehe dann, da gab es ja diesen Top-Rope-Arm-Drag und dann ging es wieder auf den Arm und dann haben wir so eine lange, lange Offense-Phase von Becky Lynch gehabt, mit dem Guillotine-Leg-Drop auf das Apron, Exploder draußen, Leg-Drop im Ring für den ersten Two-Count.
Sah übrigens aus wie ein schlechterer Nothing-But-Net, musste ich dran denken. Ja, aber das hat eigentlich ganz gut gefallen, weil du hast ja sonst auch ganz häufig diese Matches, Rhea ist einfach körperlich überlegen im Vergleich zu 90% der Damen-Division. Das hat man hier aber gar nicht so krass ausgespielt. Du hast da immer gezeigt, okay, wenn es hart auf hart kommt, kommt sie halt mit der Power, mit der Kraft raus. Aber es war jetzt auch trotzdem nicht so, dass sie Becky durch die Gegend geschmissen hat. Sondern man hat auch einer Becky ordentlich und auch gut Offense gegeben, meiner Meinung nach. Natürlich auch da viel auch durch irgendwie intelligente Aktionen wie den Arm, dann wird da mal ein Ringpfosten gehauen oder sowas. Trotzdem, also wäre jetzt der Gegner nicht Becky, sondern einfach irgendeine andere Frau aus dem Roster mit der gleichen Statur, wäre das ein ganz anderes Match, dann wird Rhea viel, viel mehr dominieren.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber sie hat trotzdem dann immer wieder auch gezeigt, dass sie ihre Kraft quasi den Ausschlag geben kann, ne? Weil ihr habt ja zum Beispiel, wir haben diesen Moment gehabt, da gab es dann einen Crossbody von Becky, Rhea fängt sie dann, wandelt das um quasi in Front Slam und donnert dann Becky einen V-Trigger von Lutz. Später gibt's dann nochmal einen Cross-Arm-Breaker, der wird dann ebenfalls gekontert, indem Becky einfach ausgehoben wird. Powerbomb, mehrere Powerbombs, Sit-Out-Powerbomb zum Abschluss. Ich finde, was die beiden toll gemacht haben, war, du hattest wenig Ruhephasen oder wenn, dann haben die Ruhephasen Sinn ergeben und du hattest einen erstaunlichen Flow, weil entweder hast du diese Kraft und dennoch technischen Moves von einer Rhea Ripley oder du hast wirklich eine Becky gehabt, die im Vergleich zu anderen Matches hier massiv aufs Tempo gedrückt hat. Du hast immer gleich so Angriffssalven quasi hinten dran gehabt und das fand ich hier sehr gut an dem Match.
Wie ich finde aber auch, das? Ja. Ganz kurz dazu noch, was mir auch gefallen hat, weil ne, das ist ja auch manchmal so ein witziger Streitpunkt bei uns, dass du sagst, oh, Körperteile bearbeiten und ich denke mir, ey, das ist auch so langweilig und auch da muss ich natürlich, weil es halt wirklich das gleiche Körperteil war, nochmal den Vergleich ziehen zu Stand and Deliver, wo wir das halt auch hatten bei Roxanne Perez gegen Lyra Valkyria. Aber das war teilweise so zäh und langweilig. Da wurde dann so ein Armbar, ich habe extra bei Stand and Deliver zurückgespult, 90 Sekunden gehalten und es war einfach egal. Ne? Und hier hat man das aber immer so genutzt, dass man dann zum Beispiel noch Rhea dann irgendwie mit der Power rauskommen lässt, wie dann zum Beispiel, du hast dann zwar diesen Armbar und du verstehst, ah, okay, der Arm ist jetzt noch mehr angeschlagen als vorher, dann gibt's aber eben diesen Power-Konter mit den drei Powerbombs dahinter, ne? Und dann nutzt aber wiederum Becky das aus und zeigt dann eine Art des Armhör in der Ringecke, der super fies dann wirken kann, aber dadurch, dass du halt eben den Count hast, wird er auch nur für 5 Sekunden gehalten. Also du hattest dann eben Arm bearbeiten durch verschiedenste Aktionen und nicht durch diese 30-sekündigen Rest-Holds, was halt viel mehr für Tempo sorgt und das Match viel, 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 viel ansehnlicher macht.
Ja, und du hast ja auch, wie ich finde, gut den Willen dargestellt und diese Energie, die Becky immer wieder mitbringt. Das ist ja auch das, was sie auszeichnet. Die ist nicht die beste Technikerin, sind wir ehrlich, die ist nicht die beste Strikerin, aber die hat halt diese Energie, die sie mitbringt und diesen Willen. Und das hat man hier, wie ich finde, auch gut dargestellt. Zum Beispiel, als es dann diesen Present Trip Submission gegeben hat, also quasi diesen, ja, was ist das, so eine Art Standing Scorpion, wie man es auch immer nennen möchte.
Ne? Cloverleaf oder so? Oder
ist noch ja, was so ein bisschen, anderes? Ja, Standing Reverse Cloverleaf, irgendwie sowas in der Richtung. Wo dann ja auch Becky es erstmal nicht ins Seil schafft und Rhea dann sogar noch eine Body Scissors ansetzt, wo ich mich gefragt habe, so, macht das so Sinn oder sieht's einfach nur cool aus, so, aber ist egal.
Also du kommst halt schlechter weg, ne?
Und das stimmt.
Der Druck ist ja trotzdem auf die Beine weiterhin.
Ja, aber ich denke, der Druck geht ja auch so ein bisschen über den Rücken, habe ich mal gedacht, wenn du die trägst quasi, aber ist auch egal. Und da kann man natürlich jetzt auch bemängeln, wenn man das möchte, eine Frau mit einem kaputten Handgelenk dann hier zu tragen und dann noch Druck auszuüben, macht das so Sinn? Ich sag mal, gibt kleinere Abzüge in der B-Note. Kann man hier bemängeln, dass man das dann nicht verkauft hat, aber
Adrenalin ist one hell of a drug.
Genau. Ja, und danach ist ja quasi hier, Becky hat es ja dann auch geschafft, sich hier quasi rumzuwälzen, hat ja dann Rhea quasi gepinnt. Und dann sind wir ja schon mittendrin hier in der Schlussphase, wo die beiden sich ja hier quasi ihre Finisher gegenseitig gekontert haben oder auch selbst angesetzt haben. Also den genau. Riptide und den Manhandle Slam
Kick. Genau, das war ja auch das, was ich angesprochen hatte. Also zuerst gab es dann eben den Riptide-Ansatz von Rhea, der dann gekontert wurde in Manhandle Slam, der halt ein bisschen blöd aussieht, wenn dein Gegner ein Kopf größer ist als du, muss man ganz klar sagen. Da hast du halt auch nicht so die Power dafür. Ähnlich war es dann auch später übrigens bei Cody Rhodes mit dem Rock Bottom gegen The Rock, der sah auch nicht so geil aus. Von daher, ne, also kann man jetzt hier keinen Vorwurf, also kann man jetzt Becky nicht einen Vorwurf machen, meiner Meinung nach. Und dann gab es diesen ziemlich coolen Riptide, den ich angesprochen habe, wo sie eben Becky am Arm hält, dem Kick ausweicht und daraus den Riptide zeigt, was ich wirklich geil fand.
Absolut fantastisch.
Ja, und da hattest du dann dieses klassische, ja, wir sind hier bei WrestleMania, so, jeder kickt einmal aus dem Finisher aus, jeder hat so ein Extra-Leben, alles klar, jetzt ist Sudden Death, oder? Also das war doch das, wo du dann wusstest, okay, nächste Aktion, also ja. Der nächste Finisher wird dann entscheiden, zumindest ging es mir so.
Wie fandest du dann diese Kombo, die wir dann da gesehen haben, als es, da gab es ja erstmal den Superplex also auch da gab es ja quasi eine Konterabfolge. Da gab es einen Superplex, dann hat Becky Rhea in den Armbar genommen und von da aus in den Disarm her. Und Rhea hat dann ja Becky in den Electric Chair quasi auf die Schultern genommen. Und Becky hat das ja dann gekontert mit so einer Art Vorwärts-Victory-Roll aus dem Ring heraus. Und Rhea steht das und Becky bleibt auf den Schultern, nur damit es draußen den Drop auf die Matten gibt. Wie hat dir das gefallen? War dir das ein bisschen zu konstruiert oder fandst du es cool?
Mochte ich ehrlich gesagt sehr gerne, weil der Electric Chair Drop draußen so heftig geklatscht hat. Also, der hatte richtig fiesen Impact und deswegen fand ich es cool.
Okay.
Also, da bin ich ganz einfach gestrickt bei. Wie war es denn bei dir?
Ich fand es ein bisschen konstruiert, deswegen habe ich eine Suggestivfrage gestellt, auf die du nicht eingegangen bist. Das ist aber vollkommen okay. Das ist übrigens schlechter journalistischer Stil. Man soll keine Suggestivfragen stellen. Ja. Und dann sind wir aber auch schon jetzt in der Schlussphase, weil dann geht's hier nochmal aufs Top Rope. Es wird hier ja der Second Rope Manhandle Slam angedeutet. Der steht aber Rhea einfach, also indem sie einfach runterhüpft.
Ja.
Auch eine effektive Art, das zu kontern. Und stattdessen schnappt sie sich ja dann Becky und spielt ja endgültig so ihre Kraft aus. Nochmal in den Riptide und diesen Riptide in den Turnbuckle. Den fand ich auch ganz geil. Ich habe eigentlich gedacht, nach diesem Aufbrauchen der extra Leben, wie du es so schön gesagt hast, dass das hier damit endet, dass es halt eben eine Top-Rope oder Second-Rope-Riptide gibt. Kriegen wir nicht. Stattdessen kriegen wir so eine Riptide-Kombo. Eins in den Turnbuckle und dann einer nochmal obendrauf zur Sicherheit. Fand ich ein cooles Finish und hat auch dann natürlich Becky, ja, ich sag mal, sehr stark aussehen lassen, weil es halt eben gleich zwei von diesen großen Bomben brauchte.
Ja, sehe ich auch so. Also, fand ich gut, das auch gerade mit diesem Riptide, die einfach so in die Ringecke zu schmeißen. Das ist, glaube ich, auch eine coole Kombination aus Finishing Move und es sieht super böse aus, muss man ja auch ganz klar sagen. Und dann direkt nochmal ein Riptide hinterher, also hast du insgesamt drei Riptides gefressen, lässt sich jetzt auch nicht super schwach aussehen, weil du eben sagst, guck mal, ich muss jetzt drei Finisher fressen, ist ja WrestleMania 40, so, ne? Dann fahren wir die großen Geschütze auf und dann aber auch ganz klar Rhea als richtige Siegerin, meiner Meinung nach. Also stark, ich hatte damit sehr viel Spaß, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Runde Sache. Auch gut, dass Rhea weiterhin Champion ist.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich finde, das war ein sehr guter Opener von zwei der größten Frauen, die wir hier haben, wenn nicht sogar die größten Frauen im Damenroster. Die haben hier abgeliefert. Und das hat sich angefühlt wie ein WrestleMania-Match. Auch das ist nochmal was ganz Wichtiges. Hat sich groß und wichtig angefühlt. War toll. Und ich merke das immer so, ich sitze dann davor und ich kriege da so ein bisschen Herzbumpern. Und da war ich so genau so, okay, jetzt haben sie mich. Das ist auch mal schön, dass man das dann so sehen kann. Ja, und an der Stelle machen wir ein ganz, ganz kurzes Break, bevor es hier mit der Six-Pack-Challenge um die Tag-Team-Titles weitergeht. Wir möchten euch nämlich noch einmal unsere lieben Freunde von Holy ans Herz legen. Die sind natürlich weiterhin Sponsor und Partner hier von Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, und stehen uns weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Und deshalb, Kai, die erste Frage, was ist ein Holy überhaupt für alle die, die das nicht genau wissen?
Genau, also Holy macht verschiedene Produkte, großteils dann zum Beispiel Energy Drinks oder Energy Drink Ersatz und auch Eistees, die sind Pulver, also die kann man sich selbst anmischen. Da auch ganz wichtig, die sind halt dann zuckerfrei, auch vegan, also es ist dann eben nicht so, dass du sagst, oh, ich trinke mir jetzt so einen Energy Drink und dann bums, habe ich wieder 300 Kalorien drin oder sowas, sondern dadurch, dass die eben zuckerfrei sind, haben die kaum Kalorien. Das ist dann halt auch ganz praktisch. Und da kannst du dann auch so ein bisschen deine Süße selbst bestimmen, weil ich sag mal, jeder kennt es natürlich, der sagt, oh, ich kaufe mir jetzt so einen Eistee. Oh ja, der ist aber süß. Und der andere sagt, nee, irgendwie ist der mir gar nicht süß genug. Und dadurch, dass du die quasi selbst zusammenmischen kannst, kannst du sagen, ich mache einen Scoop rein, ich mache nur einen halben rein, ich mache anderthalb rein. Und so kannst du dann eben die Sachen, die dir gefallen, entsprechend selbst zusammenmischen.
Genau, ich habe ja noch immer meinen Favoriten. Mein Favorit ist und bleibt ja Citrus Cobra. Die finde ich super geil, schön fruchtig, ein bisschen sauer dabei. Mag ich total gern. Und das ist ja noch immer wieder das Problem, wenn man so gerade von Neueinsteiger, was hole ich mir denn, was hätte ich denn da gerne? Und da sagen wir, ja, holt euch doch einfach hier das Starter-Set. Da gibt es verschiedene Starter-Sets, die aktuell am Start sind. Und da kann man natürlich auch sagen, wenn ihr jetzt ganz viel haben wollt, dann gönnt euch einfach mal das Starter-Set Deluxe. Da sind nämlich dann gleich alle drei Varianten dabei. Da hast du Holy Energy, du hast Holy Ice Tea und Holy Hydration. Du hast 43 Portionen inklusive Shaker, was du das ganz flux quasi anmischen kannst. Das ist ein großes Vorteilspack. Es gibt auch die kleineren Starter-Sets dann jeweils in den jeweiligen Bereichen. Wenn du sagst, ich möchte nur Energy haben, gibt's das natürlich auch. Da hast du dann eben 7 Sorten mit den großen Bestseller-Sorten. Da ist auch Nee, es ist tatsächlich. Doch, Citrus Cobra ist auch dabei und noch eine ganze Reihe andere. Die sind halt ziemlich, ziemlich geil. Und das sieht man auch an den Reaktionen einfach, die Holy auch von eurer Seite zum Beispiel bekommen. Da kriegen wir auch immer wieder zu hören, ja, ich habe mir jetzt mal was bestellt. Und das schmeckt eigentlich auch richtig geil. Also die meisten sagen wirklich, ich habe verschiedene Sorten jetzt probiert und das schmeckt mir richtig gut. Und das kann ich auch bestätigen. Also ich trinke das auch selber, wenn ihr unsere Streams zum Beispiel mal gesehen habt. Ich habe immer einen Bottich Holy daneben mir stehen. Und das ist leckeres Zeug. Man kann es nicht anders sagen, oder Kai?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, ne? Es ist, weil ich ja gesagt habe, so ja, man kann auch ein bisschen so Scoops immer variieren. Ich bin dann auch gerade so bei Energy, bin ich so, ach, auf einem Wein kann man nicht stehen. Dann mache ich da halt zwei rein. Und ich nutze das halt auch wirklich oft so als Pre-Workout, weil dann bin ich so, ein bisschen Koffein ist halt ganz geil, ne? Und dann nehme ich das, weil ich bin ja auch jetzt ehrlich gesagt nicht so der riesige Kaffee-Fan. Und dann habe ich halt häufiger immer so zu Energy-Drinks gegriffen. Und wenn ich mir das einfach so selbst bestimmen kann, wie ich will, dann mache ich hier, komm, dann mache ich mir so einen großen Shaker fertig, Eiswürfel rein, easy.
Ja, und aktuell für die Heavy-User, wie ich immer so schön sage, gibt's auch zum Beispiel die Geschmackssorte Grapefruit Giraffe oder Grapefruit-Giraffe, wenn man es auf Deutsch aussprechen möchte. Die gibt es nämlich jetzt als 100 Portionen Vorteilspack. Also da hat man dann wirklich einiges hier im Bottich. Wenn ihr da jetzt bestellt, gibst du gerade einen exklusiven Löffel dazu, der aussieht wie eine Giraffe, wenn das nichts ist.
Damit hast du mich, bin ich ehrlich. Also, I'm a simple man.
Genau das. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir da weiter hier im WrestleMania-Turnus. Wir haben natürlich auch noch, das dürfen wir auch nicht vergessen, lieber Kai, bin ich fast drüber weggegangen. Wir haben natürlich auch noch unsere Codes, die ihr eingeben könnt, dann kriegt ihr ein bisschen Rabatt. Das ist natürlich zum einen, wenn ihr Neukunden seid, da gibt es 5 Euro Rabatt, Headlock 5. Und wenn ihr Bestandskunden seid, einfach Headlock eingeben, dann gibt es 10% Rabatt. Das kann sich dann auch schon mal sehr, sehr, sehr lohnen, wenn ihr da gerade eine größere Menge zum Beispiel einkauft und mal wieder die Vorräte aufstockt für die nächste WrestleMania, für die nächste lange Wrestle-Nacht oder so. So. Kommen wir zum WrestleMania-Geschehen, weil wir haben es gerade angesprochen, das Leitermatch steht vor der Tür und die Teams im Leitermatch, die werden sich erstmal von unseren Jungs vorgestellt, lieber Kai. Pretty Deadly sind dabei.
Yes, boy. fand ich wirklich sehr angenehm, ne? Also, es ist ja häufig so dieses Überbrücken für die Leute hier mit Peacock Premium und sowas alles. Dann hast du ja immer diese Werbungen dazwischen. Aber jetzt wirklich hier diese Introduction von Pretty Deadly fand ich wirklich gut, fand ich sehr unterhaltsam und auch witzig gemacht, die uns dann alle Teams einmal vorstellen. Und dann haben wir auch witzige Entrants, viele mit Motto auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke an D-Generation Y oder DIY, je nachdem, wie du sie nennen willst, die hier wirklich als D-Generation X rauskommen. Also, ich sag mal, die Ähnlichkeit von Ciampa und Triple H und Glatzer und Bart ist einfach. Johnny Gargano hat sich gesagt, alles klar, ich packe mir noch den Cowboy-Hut auf den Kopf. Wir hatten auch dieses Bildschirmflimmern von DX, dieses Grüne. Aber alle Entrants ist recht schnell hintereinander weggeballert, muss man sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben auch noch New Day, waren ja hier quasi im Rocky-Thema drin, ne, mit Apollo Creed quasi, also Xavier Woods hier als Apollo Creed, das passt ja auch zu seinem alten Gimmick, muss man sagen.
Ja, ich wollte sagen, einfach aus wie früher.
Genau. Und auch Kofi war so ein bisschen angelehnt, ne, gerade dieses gelb-schwarze Outfit war, meine ich, auch, war das in Rocky 3? Ich glaube, es war in Rocky 3 gegen Mr. T, meine ich.
Hast du nicht gesehen? Rocky halt, ne? Weiß ich keiner. Also ob ich das jetzt weiß.
Ja, Entschuldigung, das muss man doch wissen.
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, New Day Rocky Entrance. Ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, New Day Rocky 1, 2 oder 3 Entrance.
Ja, schreibt uns mal, wann dieses gelb-schwarze Outfit da gewesen ist.
Ja, übrigens, ein bisschen komisch auch mit den Screens bei dem Match, ne? Weil bevor das Match überhaupt losging, erstmal die Regeln erklärt wurden, war es dann so, dass man schon im Hintergrund das von DIY gesehen hat. New Catch Republic kam lange Zeit als Awesome Truth raus. Ja, das war so ein bisschen.
Du?
Nee, was man noch ganz klar sagen muss, es gab ja auch Spekulationen, oh, hier fliegen Waller und Theory aus dem Match raus, sind da andere Leute drin? Hat sich nichts geändert und es ist auch ganz klar, dass man hier sieht, nee, Theory und Waller sind nicht rausgeflogen, denn die hatten noch ein bisschen was zu tun.
Das ist richtig. Vielleicht gerade der Vollständigkeit halber noch mal ganz kurz die Teams, die hier um die beiden Championships streiten, noch mal ganz kurz aufgeführt. Wir haben schon angesprochen, DIY waren hier dabei, Awesome Truth waren dabei, New Catch Republic, A-Town Down Under, The New Day und natürlich die Titelverteidiger, The Judgment Day. Und was man hier sagen muss, man hat sehr viel auf Tag-Team-Work gesetzt oder auch innerhalb der Matches, gerade auch der Judgment Day, sehr oft zusammengearbeitet. Und das ist wieder so ein Match gewesen, Kai. Ich habe versucht mitzuschreiben, aber das jetzt alles zu erklären, würde in einem sehr großen Clusterfuck an Begrifflichkeiten und Unübersichtlichkeiten ausarten.
Ja, also ich habe dann auch irgendwann gesagt, okay, ich schreibe mir wirklich die absoluten Highlights auf. Und auch das sind trotzdem eine Seite Notizen geworden, muss ich ganz klar sagen. Ne? Weil da waren wirklich viele, viele, viele Highlights dabei. Und ich muss es natürlich nochmal sagen, weil ich kann mich nicht immer beschweren und es da nicht oft genug sagen. Ich bin so unfassbar froh, dass wir ein Ladder Match bekommen haben. Ich liebe es. Jetzt natürlich auch, ich wollte immer die Six-Man-IC-Belt-Ladder-Matches haben oder sowas. Jetzt durch die Tech-Team-Belts habe ich sogar 12 bekommen, also quasi 2 zum Preis von einem. Ich bin super happy. Und auch hier im Match, apropos, Kai kriegt seinen Willen. Was habe ich gesagt? Ich will hier so einen Airplane-Spin von Tyler Bate haben, irgendwas mit Leiter. Ja. Und Finn natürlich hat gesagt, alles klar, habe ich gehört. Du, ich habe eine Idee. Tyler Bate, nimm mich doch mal hoch zum Airplane-Spin und ich halte dabei eine Leiter fest. Also war direkt ein Start, der mich happy gemacht hat.
Eine Frage noch, bevor wir jetzt hier richtig ins Match einsteigen. War das für dich die richtige Position von dem Ladder-Match? Oder hätte man das ein bisschen weiter noch in die Card reinsetzen können?
Man hätte es ein bisschen tauschen können. Also jetzt nicht so weit nach hinten. Ich finde, man hätte das mit dem dritten Match tauschen können, meiner Meinung nach.
Weil ich habe mich das so jetzt, also jetzt an der Stelle, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ach cool, zweites Match, direkt das Leitermatch, finde ich geil, ne, passt ja. Aber ich habe mir dann auch gedacht so, weil ich hatte in der Mitte der Show, um das schon mal vorwegzunehmen, so ein kleines Motivationsloch.
Jo.
Wo ich auch gemerkt habe, so, obwohl es schon noch morgens gewesen ist, so, ah ja, so langsam, ich verliere gerade so ein bisschen die Aufmerksamkeit und klar, ich schaue mir das alles an, aber ich merke auch so, da fehlt so ein bisschen die Energie und das werde ich auch nachher noch sagen, wo mir die gefehlt hat. Und ja, ich glaube, dass das klüger gewesen wäre, das hier an die dritte oder vierte Stelle zu setzen, um nochmal so diese Energie wieder mitzubringen. Weil das Match ist schnell, das war flott und spektakuläre Aktionen. Ich fand das hier ein bisschen falsch gesetzt, aber ist ein Luxusproblem, muss man sagen. Ja, ich habe es ja auch gerade gesagt, hier gab es ja auch dann die großen Aktionen, sowohl von der New Catch Republic als auch dann vom Judgment Day. Ne? Wir haben die doppelten Moonsaults nach draußen zum Beispiel gesehen oder draußen generell, ne, von der extra hohen Leiter hier von Dunn und Bate. Dann sehen wir hier, wie Damian Priest den Razor's Edge gegen Pete Dunn in die Leiter zeigt.
Einfach super gefährlich, ne?
Und einfach die beiden fast umbringt, so muss man sagen, ja.
Also, und dann ist natürlich, wir haben Austin Truth im Match und man wartet ja auch so ein bisschen darauf, okay, was gibt es hier für einen blöden Moment? Und dann ist es eben so, dass The Miz isoliert wird. Ich glaube, war es von
Damien? Es war von Judgment Day.
Ja, genau, es war von Judgment Day. Und dann ist R-Truth natürlich, ist am Tag sein und sagt, komm, Miz, tag mich ein, will den Hot-Tag natürlich haben im Leiter-Match. Wird eingetaggt, die Crowd rastet komplett aus. Es gibt das John Cena Hot-Tag mit den Shoulder-Blocks, mit dem You Can See Me, wo auch die Crowd komplett mitgeht. Hinterher noch den AA und dann 1, 2, 3, das Cover. Ey, wirklich, man kann R-Truth nicht hassen. Ich sag's dir ganz ehrlich. Also, wer das doof findet, ne? Ich finde ja mal, jeder hat ein Recht auf seine Meinung, aber ganz ehrlich, dann ist seine Meinung einfach falsch.
Nicht bei R-Truth. Bei R-Truth gibt es nur eine einzige Meinung.
Ja.
Ich fand's auch super, aber auch mal hier großen Respekt an die Bomben, die Finn Bella genommen hat, ne? Diesen AA auf die Leiter, der war schon unangenehm genug und der hat auch später im Verlauf nochmal eine große Bombe genommen. Ja, und man ist ja so ein bisschen diesen Comedy-Train, den ist man dann auch weitergefahren. Wir haben dann gesehen, dass Awesome Truth und DIY hier zusammengearbeitet haben, dann Johnny Gargano mit der Swing Sheet Music, Ciampa mit dem Pedigree, also eine Art Angel's Wings haben wir da gesehen, ne?
Ja, ich war auch so, man macht doch ein Pedigree, und reiß mal zusammen hier, du hast deine Rolle zu erfüllen.
Ja, und dann so, ja, komm, ihr nehmt die, wir nehmen die, ja, passt schon. Und ja, dann kommen hier Waller und Austin Theory rein und schmeißen einfach alle runter. Und auf einmal hängen die hier die SmackDown Tag Team Titles ab. Und ich war so, okay, das ging jetzt schnell.
Ja.
Ne? Kam das für dich auch überraschend?
Ja, hat mich auch gewundert. Also, besonders, weil ja auch diese Gerüchte waren, ja, die sind irgendwie vielleicht dann doch nicht im Match, werden rausgenommen. Und tja, dann recht schnell und recht ohne Probleme, sonst ist ja immer dieses, oh, schaffen sie es wirklich und oh, ich komme nicht dran, ich hau nochmal gegen und dann wackelt er hin und her, war hier gar nicht.
Nö.
Also ganz klar, Waller und Theory holen sich die Belts, finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Weil so hast du dann einmal jetzt bei SmackDown, einmal bei Raw, macht Sinn.
Ich mag die beiden ja auch. Also ich mag ja speziell Grayson Waller sehr gern. Ich finde den mega unterhaltsam mit seiner Mimik. Der ist halt, den kann man gut hassen, aber ich finde den halt auch witzig. Das kommt auch noch mit dazu. Und der ist sehr gut am Mikrofon, ist echt eloquent und von daher passt das schon. Und danach haben wir wieder was gesehen, was so typisch Leitermatch ist, oder? Dieser Spot mit dem Leiterpodest und dem Elbow von Xavier Woods und die Leiter, die nicht durchbrechen möchte.
Hatten wir nicht noch hier, dass das Water nach draußen gepowerbombt wird?
Das haben wir auch noch, ja, das haben wir ja,
auch. Also, was halt auch sehr fies übrigens aussah, weil er hat dann den Belt auf der Schulter, feiert sich erstmal und wird dann wirklich ohne Kompromiss nach draußen geschmissen. Also, auch ganz böse.
Ja.
Genau. Und dann kommt eben noch von Kofi auch dieser Trustfall nach draußen.
Richtig.
Was ich auch jedes Mal nicht verstehe, wo er sagt, ja, ich spring da jetzt hin, ohne hinzugucken. Mich fängt schon jemand.
Ja. Und ja, dann geht's ja halt weiter. Ne? Also dann
ist ja auch nur noch Action.
Ja, ja, also wollte ich gerade sagen, ist halt nur nonstop. Wir haben ja dann auch diesen fiesen Air Raid Crash. Also erstmal für Pete Dunne geht's ja dann per Inside Out DDT durch den Tisch draußen. Also Gargano schmeißt sich da mit ihm zusammen raus quasi. Und dann gibt's auch diesen hohen Air Raid Crash von Tommaso Ciampa gegen Tyler Bate.
Von der Leiter.
Von der Leiter oben runter. Auch das, wir dürfen nicht vergessen, dass auch gerade ein Tommaso Ciampa ja eine Geschichte mit Nackenverletzungen hat, ne? Also.
Ja.
Ja, und genau. Dann haben wir hier jemanden gesehen, der gar nicht ins Match gehört, lieber Kai. Nämlich JD McDonagh ist auch da und greift hier natürlich ein. Aber was ich ganz interessant fand, darf nicht seinen Freunden dabei helfen, hier die Belts abzuhängen, sondern darf die nur unterstützen.
Ja, genau. Er darf nur moralisch supporten. Und sagen, Leute, ihr schafft das, weil hat ja auch dafür gesorgt, dass er Truth the Belt nicht abnehmen kann, ist dann aber doch irgendwann auf der Leiter. Leider für JD McDonagh kommt dann der New Day dazu. Und draußen wurden dann auch schon zwei Tische aufgestellt und du wusstest, ah, das wird noch ein fieser Bump. Und dann nimmt man ihn eben mit der Leiter, kippt die Leiter um und er fliegt mit einem Salto noch nach draußen durch die Tische, beziehungsweise durch einen Tisch. Ganz, ganz, ganz fieser Bump. Also ich würde mich komplett einscheißen.
Also, das war wirklich ein großer Knall nochmal, ne? Und dann haben wir auch so eine Phase gehabt, wo man denkt, okay, vielleicht schaffen es ja den Judgment Day doch, vielleicht hier wenigstens ein Belt sich noch zu sichern oder ein paar Belts quasi. Priest, der sich dann Kofi schnappt, den mit dem Razor's Edge auf den Stuhl befördert, dann aber auch ein bisschen arrogant ist, vielleicht ein bisschen viel Zeit sich lässt beim Raufklettern und dann kommt The Miz hinterher und dann soll es hier sowas wie diesen South of Heavens Chokeslam geben. Der hat nicht so funktioniert, ne?
Ja, das Problem ist ja, also er hat sich ja Zeit gelassen, weil ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, er hat ja von unten diese Info vom Ref bekommen, die ihm gegen Fuß haut, die sagt, Junge, die Leiter ist komplett Schrott. So, da kann keiner mehr hochklettern. Und so ein Mist denkt sich, ich kletter jetzt die Leiter hoch, weil das der Spot ist. Und die ist ja schon so abgeknickt, für die Leute, die das Video haben. Die war ja unten in dem einen, hast es ordentlich gesehen, dass die nicht mehr stabil war. Und deswegen hat dann auch der Chokeslam nicht geklappt, weil die Leiter gar nicht mehr wirklich gehalten hat. Und dann musste man eben schnell dann sich die neue Leiter nehmen. Dann war es eben so, dass dann Arschus in Judgment Day Manier sich gedacht, ich gebe mal kurz Priest die Leiter an,
wie ich bin.
Aber Truth kommt dann auch rein, zeigt den AA gegen Damian Priest, also auch um da quasi Full Circle zu gehen, greift dann auch noch Damian Priest an und macht die Belts ab. Und Awesome Truth sind unsere Raw Tag Team Champions. Natürlich, ich glaube, hat man auch gesagt, super verdient für einen R-Truth, weil es auch der erste WrestleMania-Sieg von ihm ist. Von daher super cool, dass auch damit noch mit dem Titelgewinn ist. Man muss aber auch ganz klar sagen, auch schön, dass man wieder The Mister was machen kann, weil er hatte dann irgendwie das Bad Bunny-Match, ne? Dann hatte er das Logan Paul-Match, glaube ich, auch hier mit Tiny Balls und sowas davor. Dann letztes Jahr war er Host und hat sich dann von Snoop Dogg vermoppen lassen. Und jetzt hat er mal wieder Gold gewonnen. Freut mich auch wirklich sehr für The Miz.
Ja. Ach, das, wir haben es ja auch schon bei der Preview gesagt, ne, dass die hier unsere Sentimental Favorites irgendwo sind, ne, auch innerhalb der Geschichte. Das war einfach super unterhaltsam und das passt schon. Ich war überrascht über Waller und Theory, dass man denen jetzt die Belts gegeben hat. Aber jetzt hat man die Belts quasi wieder geteilt. Und Kai, der Judgment Day ist die Belts los. Jetzt ist Senior Money in the Bank nicht mehr Tag Team Champion, sondern nur noch Senior Money in the Bank.
Ja, genau. Und jetzt ist die Frage, passiert das Dumme, was du gesagt hast, wenn er casht einfach die Tag Team Belts? Oder wird er jetzt innerhalb der nächsten, weil ich glaube, Money in the Bank ist im Juni, wird er innerhalb der nächsten zwei Monate eincashen? Und das mit dem Eincashen für die Tech-Belts halte ich immer noch für eine dumme Idee. Ich sage dir aber auch weiterhin, das ist halt kein Main-Champion.
Nee, das ist halt das Problem. Und ist morgen, also beziehungsweise heute dann ja bei Tag 2, bin ich mal gespannt, ob man das dann noch mit reinbringt oder vielleicht auch einfach ein erfolgloser Cash-In. Oder dann Cash-In bei Raw After Mania, um da den Knalleffekt noch mal mitzunehmen.
Ja, also ich hatte ja überlegt, ob man es bei Raw After Mania macht, ne? Nur, also das Problem ist ja auch, so Cody braucht jetzt seinen Cody-Moment, muss man ganz klar sagen. Aber auch ein Drew McIntyre braucht irgendwie seinen Moment. Weil ich habe jetzt auch schon einen Bock, den absolut arroganten Drew McIntyre dann bei Raw zu sehen, der sagt, hier, guck mal, ich hab's euch doch immer gesagt und alles. Wäre komisch. Also Damian Priest braucht man da gerade aktuell einfach nicht.
Ja, deswegen. Aber wie gesagt, neue Tag Team Champions, Tag Team Titles gesplittet, wohin der Weg von Damian Priest führt, da sind wir dann vielleicht bei der Review von Night 2 schon ein bisschen klüger oder dann eben nächste Woche im Wochenend-Podcast, wo wir dann nochmal über die Geschehnisse der Weeklies dann auch nochmal ausführlich sprechen und wie es dann in Zukunft weitergeht.
Ich würde mir jetzt übrigens auch wünschen, dass man auch die Tag Team Belts rebrandet, repackaged, dass man von diesem Rot-Blau-Leder wegkommt, dass man sagt, das sind die Bells und gut ist, damit man auch wegkommt von diesen dummen Belt-Tauschs, wenn man mal die Brands wechselt als Tag-Team-Champ und sowas alles.
Ja.
Also, weil das hat man jetzt mit den Main-Bells auch gemacht, jetzt mach's bitte auch mit den Tag-Team-Bells, weil auch das könnte ja noch so ein Überbleibsel aus dieser Vince McMahon-Zeit sein, wenn du sagst, ey, hier neue Ära und sowas, ne? Alles neu macht der April, dass man auch da dann jetzt sich neue Bells nimmt.
Ja. Wieso nicht? Was auch ganz neu gewesen ist übrigens, war natürlich hier die Sponsoren. Da müssen wir vielleicht auch mal ganz kurz drüber sprechen. Also nicht nur, dass wir hier, ich habe sehr viel Lust auf Wodka bekommen. Ich weiß auch nicht genau, wie
Bock, es dir geht. Reinzulöten jetzt.
Genau. Schön sonntags morgens um 10 erstmal einen Wodka reinknallen. Nein. Das hatten wir ja gehabt. Wir hatten überall Werbung, wenn man ehrlich ist. Wir hatten im Ring die Prime-Werbung, wir hatten um den Ring herum, auf den Barrikaden quasi, sehr viel Werbung. Auch auf der Ringschürze hatten wir Werbung. Die Prime-Werbung habe ich erstmal gar nicht bemerkt, bin ich ganz ehrlich.
Die hat mich auch nicht gestört.
Überhaupt nicht. Es war ein bisschen merkwürdig, als Cody die Prime-Werbung geküsst hat.
Habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Aber ist aber Prime-Athlet, von daher.
Ja. Aber ansonsten hier die ganzen anderen Werbedinger, gerade die LED-Werbung quasi, die wir da gehabt haben, die hat mich halt teilweise schon gestört. Weil
das ist halt so ein
Problem. In der Farbe, ne?
Würde ich gerade sagen, das ist halt wie beim Fußball, wenn du so Werbung auf den Trikots hast, dass da Werbung drauf ist, gut, damit finden wir uns alle ab. Aber es muss halt farblich passen. Und manche Sachen stechen farblich so krass raus, wie jetzt auch bei dem Match, was jetzt gleich kommt. Dadurch, dass die Bandenwerbung halt dann so weiß war, ist das super krass aufgefallen. Ne? Und dass einfach so Werbung für Dude Wipes, also für Feuchttücher gemacht wird, finde ich auch überraschend. Es ist ja wirklich, ey, wer zahlt, der kriegt, ne? Das ist da ja wirklich ganz klar.
Absolut.
Das ist ja auch so wie mit, du hast Wodka, TVPG, komm, mach. Ne, also ist ja, glaube ich, jetzt hat man doch geändert. Ach, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, ne? Also sowas alles finde ich dann ein bisschen komisch. Und ey, sind wir mal ehrlich, Werbung gehört dazu, ne? Also es ist halt wie bei uns im Podcast, so, du irgendwie musst du dich halt finanzieren. Es geht halt nicht alles von Luft und Liebe. Nur trotzdem, ich finde, gerade weil es jetzt auch der Anfang bei WWE ist, vielleicht kann man das so von der Farbpalette her so ein bisschen anpassen, weil es dann beim Schauen einfach stört, weil es so in dein Auge springt.
Ja. Und ich muss sagen, Dude Wipes war doch bei Jimmy gegen Jey Uso, oder?
Es war häufiger, es war auch manchmal bei Rhea gegen Dingens.
Da ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, aber irgendwie fand ich das ein bisschen witzig, aber
ja.
Ja, Farbgebung war da halt wirklich manchmal ein Problem, auch gerade wenn sie sich vielleicht auch mal hier bewegt hat oder wenn sie es mal gewechselt haben, weil teilweise war es ja dann auch so, dass dann nochmal eine Einblendung im Bild quasi umgekommen ist und dann war die Einblendung auf den Barrikaden nicht da und dann hat sich das quasi bewegt und hat dadurch natürlich auch die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mal gucken, wie das in den nächsten Jahren aussieht. Wie gesagt, die Prime-Geschichte habe ich gar nicht bemerkt. Ich habe auch gedacht, dass es farbig würde, ehrlich gesagt. Das war ja quasi grau, so ausgegraut, mehr oder weniger.
Ich glaube, es wird auch nicht, auf kurz oder lang, wird es auch nicht die letzte Mattenwerbung sein, die wir haben. Ne? Also guck dir mal so einen UFC-Ring an. Also guck dir mal die Matte von einem Octagon an.
Ja, du hast jetzt ja auch schon gesehen, in den Ringecken, auch die Ringpolster waren ja auch schon Prime-Werbung
drauf. Prime, ja, genau.
Ja, und ich gehe auch davon aus, dass die Ecken auch noch verkauft werden.
Ganz genau, das meine ich nämlich. Halt so Octagon-mäßig eben.
Ja.
Ja. Nur halt, wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass man das dann so farblich anpasst, dass es nicht so einem krass ins Auge sticht.
Ja, das kriegst du mir auch. Und Dude Vibes ist halt einfach witzig gewesen.
Ja,
natürlich. So unfreiwillig.
Also, ich fand es natürlich auch dann ganz interessant, dass dann, wenn wir zum Match von Rey und Andrade gegen Santos und Dom kommen, dass dann da irgendwie so was Spanisches natürlich war, ne? So, ja, hier, wir wollen das Zielgruppen zugeschnitten haben, unsere Werbung.
Ja, du hast angesprochen, hier das Tag-Team-Match, wo es ja noch den Switch gegeben hat bei SmackDown, Dragon Lee ausgeschaltet von einem bis dato noch nicht bekannten Angreifer. Und dafür kam dann Andrade hier in das Match hinein. Andrade, der ja noch vorher so ein bisschen mit dem Judgment Day gemagelt hat, wie wir auch schon in der Preview gesagt haben. Ganz überraschend. Und ich habe irgendwie gedacht, Mensch, der Ray, der ist doch der dümmste von allen, so noch von Santos Escobar betrogen worden, wo was alle 6 Meter gegen den Wind haben riechen können. Und jetzt wird er noch von Andrade betrogen. Ist aber nicht passiert.
Nee, von Carlito hätte ich gedacht.
Ja, das auch. Aber es ist gar nichts passiert. Ich habe gedacht, das ist hier wie so was. Ich traue Andrade nicht. Also das kommt auch noch dazu. Die haben ja auch ihre Geschichte schon und von Carlito genauso wenig. Haben wir alles gar nicht gehabt, hier keinerlei Weiterentwicklung dieser Geschichte, noch nicht mal ein böser Blick oder so. Stattdessen, ich sag mal, ein flott geführtes 0815 Tag Team Match, wo irgendwann jeder ein bisschen rumspringen darf. Selina Vega sich fast umbringt bei Moonsault raus. Und dann am Ende haben wir hier zwei große Gestalten, Jason Kells und Lane Johnson, die hier.
Ist das der von Taylor Swift?
Ich habe keinen Schimmer.
Das werde ich herausfinden.
Ich habe keinen Schimmer. Ich habe da gestanden, habe mir gedacht, so. Okay, das Match hat mich hier gerade komplett verloren, so in der Sache. Das war von der Action her, war das gut. Ein schönes Hin und Her. Wir haben wie immer gesagt, dass hier Ray am Anfang isoliert worden ist, sich dann zurückkämpft mit Code Red gegen Santos. Aber irgendwie die Crowd war nicht so richtig drin. Und dann irgendwann durfte halt jeder mal und da gab es großes Chaos. Und dann kamen die Maskenmänner hier draußen und haben Dom und Escobar angegriffen. Ja, und dann gab es irgendwann Double 619, Spinning DDT und Frog Splash. Und da war das Ding gelaufen.
Also sie ist irgendwie mit Travis Kells zusammen, weil ob das der Bruder ist oder sowas, was weiß ich. Ja, habe jetzt auch keinen Bock mehr zu googeln. Ich kannte nur den Namen, aber an sich ist es mir halt auch irgendwie egal. Das waren irgendwelche Footballspieler, bin ich ehrlich, genau. Kannte ich nicht.
Von den Philadelphia Eagles, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Aber ich bin kein Football-Fan oder so, deswegen steinigt mich nicht, weil ich da jetzt keine emotionale Regung in mir gespürt habe, als ich die gesehen habe. Genau. Das war ein Crowdpleaser, das Match war okay. Aber ist auch ein Match, wenn das jetzt bei SmackDown stattgefunden hätte oder bei Raw, hätte ich auch nicht geschimpft.
Ja, also es war, was natürlich cool war, war hier dieser Slingshot von Wild, wo man ihn da geschossen hat, bis fast zur Rampe. Das sieht natürlich super cool aus. Aber an sich, also ich habe es auch schon in der Preview gesagt und ich sage es auch jetzt wieder, das Match hätte man auf der Mania Card auch nicht gebraucht.
Nö, das haben wir ja auch hier sehr eindeutig gesehen. Also das war so, kann man halt so machen, aber mehr dann eben auch nicht. So, machen wir weiter. Es gab noch mal einen Snickers-Werbespot zwischendurch mit Street Profits. War ganz witzig. Aber dann haben wir das große Bruderduell gehabt hier, Kai. Und ich sag dir ganz ehrlich, das war mein Downer hier bei der Card, weil da habe ich mir schon ein bisschen mehr von versprochen.
Ja. Zum einen natürlich Video-Package geil gemacht. Also wirklich geiles Video-Package, muss man sagen. Diese Logiklücke, dass Jimmy eigentlich geturnt ist, um zu sagen, ja, ich will nicht, dass du so wirst wie Roman Reigns, hat man einfach ausgelassen. Weil das auch in der Story so ein bisschen dumm war, haben wir auch damals ganz viel drüber geredet. Von daher vollkommen okay. Lil Wayne war schlecht.
Oh ja, stimmt.
Lil Wayne war geisteskrank schlecht.
Und für Jey Uso, der Special Entrance hier, vom besten, größten Rapper der Welt.
Ja, also aus dem Mann, Alter, das war wirklich gar nichts. Und das Match an sich, so du hast gemerkt, die Leute haben da Bock drauf und das hat sich auch groß angefühlt eigentlich, als sie da so im Ring standen und sich angeschaut haben. Dann ging das Match los und ich mochte es, weil es ging, also es war ja direkt, Jay springt raus, du merkst, okay, da ist Feuer drin, ne? Und als sie bei dann im Ring standen, hat auch die Crowd dann gesagt, ey, wir haben hier Bock drauf, lass mal den Weg zusammen gehen natürlich. Wo es für mich angefangen hat, so blöd zu werden, war diese, passend zu der Frage, die du auch gefordert hast, bei diesem Superkick abwechseln.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie damit dann so ein bisschen so Dramaturgie erzeugen wollten. Also dieses, oh, jetzt da ein Superkick und dann da und wer fällt zuerst um? Ich finde, ab da, das hat den Matchfluss komplett gekillt, den es bis dahin gab.
Ich bin auch gespannt aufs Tippspiel, ne, weil der Nuno hat ja tatsächlich eine Superkick-Frage reingestellt und ich habe nicht erwartet, dass es so viele Superkicks werden. Es hat halt diese ganze Aktion so 0815 gemacht, ne? wie einen einfachen Schlag oder sowas. Und es hat überhaupt nicht gezündet. Für mich hat das jegliche Emotionalität aus dem ganzen Ding herausgezogen. Man hat das dann gegen Ende nochmal versucht. Es gab ja diesen Schlagabtausch, dann gab es einen Superkick. Und dann irgendwann war ja ein Superkick-Abtausch. Und dann war ja irgendwann Jimmy fertig. Und da gab es von Jay nochmal diesen großen Single-Leg-Dropkick quasi in die Ecke. So eine Art Super-Superkick quasi. Ne? Und dann war ja Jimmy fertig und hat dann um Gnade gebettelt und wir alle wussten mal so, ja, okay, nee, kannst du eh nicht trauen. Dann sagte doch hier, mir tut's leid für alles, was ich getan habe und reicht mir in die Hand. Und die beiden umarmen sich und natürlich ist der Jimmy dann der fiese Möb und ja, betrügt dann hier seinen Bruder. Es gibt nochmal einen Superkick und den Splash für eine 2. Und dann ist das Ding irgendwie relativ fix gelaufen. Ne? Ich mochte diesen Storyteil, weil da gab's ja von Jay im Nachgang gab's ja den Spear und den Splash für die 3. schön. Aber irgendwie, ich mochte dieses Story-Teil mit dem kurzen Betrug quasi, dass man nochmal das aufgegriffen hat, dass die beiden Brüder sind und dass die beiden ja eine Freundschaft verbindet und sowas, ne? Ich kann es dir aber nicht sagen. Das war halt für mich so ein Gespamme von Aktionen, die es mir nicht erlaubt haben, da irgendwie in diesen Matchfluss reinzukommen, weil es halt immer nur dieselbe Aktion gewesen ist. Und
das Komische war, was ich mir so gedacht habe, das Match war zu kurz, aber auch zu lang. Also, weißt du, was ich damit meine? Also,
ja.
Weil für diese 11 Minuten, die sie hatten, haben sie gefühlt nur 5 Minuten genutzt. Aber sie hätten eigentlich auch mehr Zeit gebraucht, um viel mehr zu erzählen. Und das ist das Komische, weil auch wirklich diese Superkick-Fahne, die war schrecklich. Also,
ja.
Das war wirklich komplett, das hat das Match auch so gekillt. Jetzt nicht, dass es ohne die Phase das 10-von-10 Match geworden wäre, weil trotzdem, um halt diese Bruder-gegen-Bruder-Geschichte zu erzählen, brauchst du auch irgendwie mehr als 11 Minuten eigentlich, aber das war nix. Also ich mochte auch das mit, ah ja, hier gib mir die Hand und dann verrate ich dich nochmal den Splash und dann auch den Kick-Out, wo die Leute auch mitgegangen sind. Gut, dass der Spear jetzt nicht so geil aussah, ist jetzt nochmal eine andere Sache, ist halt blöd, ne, aber dann war es ja auch dann super easy vorbei nach diesem Splash, also es war wirklich eine Enttäuschung.
Ja, ich kann es auch nicht anders sagen. Also es hat mir leider gar nichts gegeben, es hat nicht funktioniert. Mir haben ja ganz einfach die kleinen Geschichten gefehlt, die die beiden hier erzählen hätten können. Wir haben eine Geschichte gehabt, diese Sache mit dem, ne, I'm sorry for everything I did und bla bla. Da haben sie mich gehabt, da war Emotion drin. Aber davor, dieses dumme Gekloppe mit den Superkicks, das war viel zu viel. Das kannst du machen, aber dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt im Match, wenn beide wirklich ausgelaugt sind, nicht als Mittelteil von einem Match. Hat für mich gar nicht funktioniert. Man hat viel zu wenig Referenzen auf die Vergangenheit gebracht. Man hätte so viele coole Sachen da erzählen können. Weiß ich nicht, bau Handschellen ein oder sonst irgendwas, was aus der Vergangenheit mit dabei ist. Oder dass die beiden sich erstmal austesten, dass der eine den anderen irgendwie übertrumpfen will. Und stattdessen ist hier der Superkick das Werkzeug der Wahl. Und das hat mich leider gar nicht überzeugt. Schade. Ich hoffe, dass wir da vielleicht noch mal ein Rückmatch bekommen. Ein Rematch. Und dass die beiden dann da vielleicht noch mal zeigen können, was sie auch Storytelling-mäßig drauf haben. Hier.
Und sonst ist es ja auch eigentlich so, dieses klassische, okay, ja, ich mache jetzt einen Superkick und du sagst, nein, bitte tret mich nicht. Ne? Dass du dann die Situation machst, dann wirst du betrogen. Und dann greifst du ja das im Match eigentlich auch noch mal auf, um dann zu sagen, so, diesmal bin ich aber nicht so blöd und diesmal ziehe ich durch und das gibt dann den Pop, weil dann, oh, jetzt tritt er zu, obwohl er der Gute ist. Also all sowas. Das klingt immer so hochtrabend, aber das schreibe ich dir besser, das Match.
Ja, und die beiden verbinden ja einfach nur so eine lange Vergangenheit, so eine lange Geschichte. Du kannst da so viel mehr draus machen und stattdessen ist es einfach hier eine relativ sinnlose Abfolge einzelner Aktionen. Und obendrein, finde ich, hat auch die Chemie der beiden nicht so richtig gestimmt. Das kommt auch noch dazu. Dieser Pop-Up-Samoan-Drop, den wir gesehen haben, der ja eher aussah, als wenn der einen den anderen weggeworfen hätte.
Aber das war so ganz am Anfang, da sage ich immer noch, okay, irgendwie ersten zwei Aktionen, nervös, du hast Bock auf dieses Match, Bruder gegen Bruder, da malst du dir vielleicht auch aus, seitdem du da irgendwie Stöpsel bist, weißt du, sagst du, komm hier, wir beide irgendwann mal auf der großen Bühne, so okay, ne?
Ja.
Aber, weiß nicht, also keine Ahnung.
Was ich bei fast allen Matches hier schade fand, dass es kein großes Nachspiel nach den Matches gegeben hat. Also jetzt gerade hier, wenn die Brüder gegeneinander antreten, dann will ich doch sehen, wie sie aufeinander reagieren.
Ja, ich habe auch dieses Problem immer gehabt. Ich habe dann immer gedacht, mal schauen, was jetzt kommt. Oder ähnlich auch wie bei Becky und Rhea. Aber es fühlt sich immer an wie, so ein Match vorbei. Übrigens, ey, jetzt müssen wir in eine Pause gehen. Jetzt müssen wir wieder Werbung machen.
Ja.
Das fand ich auch super nervig. Weil das hattest du bei keinem einzigen Match. Das war so dieses kurz, ja, wir feiern mal. Und das hattest du ja auch. Dann hat ja auch Jay in Richtung Jimmy geguckt. Und dann, ja, übrigens, jetzt ist Werbung.
Ja, hat mir gefehlt. Dass man einfach so ein bisschen was danach hat. Weißt du, wenn du schon im Match zu wenig Story bringst, dann bringst du auch wenigstens danach. Wie fühlen die beiden sich? Es ist ein emotionales Duell. Erklär uns die Gefühle der beiden Charaktere, die hier im Ring sich gegenüberstehen, nachdem sie über zig Jahre im Tag-Team gewesen sind, gemeinsam über Bloodline, auseinander und so weiter und so fort. Das Ding basiert hier auf Emotionen und das hat man kaum geschafft rüberzubringen.
Ja, und übrigens, das, denke ich mal, wird bei dir auch jetzt diese drei Matches mit dem nächsten, was halt jetzt kommt, das war halt wirklich dieses Loch in der Mitte von Mania, oder?
Ja, absolut. Und das wäre, glaube ich, auch der Punkt gewesen, wenn ich das live geschaut hätte und nicht als am nächsten Morgen, da wäre ich 100% irgendwo bei eingeschlafen.
Ja.
Ne, inklusive den Werbeblöcken, die wir noch dazwischen gehabt haben. Das hätte ich nicht überlebt hier. Das wäre nicht gegangen. Kommen wir nämlich dann zu dem von dir angesprochenen Match. Wir haben das Six-Woman-Tag-Team-Match. Auf der einen Seite haben wir Damage Control, Dakota Kai, Asuka und Kairi Sane, die Kabuki Warriors, die amtierenden WWE Women's Tag-Team Champions. Und auf der anderen Seite haben wir hier Bianca Belair, Jade Cargill und Naomi. Also erstmal muss ich mal sagen, die haben sich sehr viel Mühe wieder bei den Entrances gegeben. In der Damage Control haben sie hier japanische Tänzerinnen, so Geisha-mäßig mit Fächern gehabt. Der Entrance von Jade Cargill ist ja wohl Bombe, muss man sagen, oder? Also so der Look und wie sie da steht. Ja, kann man schon stimmt. So machen, oder?
Ja, also bei SmackDown sieht der cooler aus, in dieser kleinen Halle mit dem Licht von oben, was so den Vorhang bildet. Nichtsdestotrotz, ja, also du merkst schon, dass sie ganz klar wie ein Star präsentieren oder ja. Präsentieren wollen. Also von daher schafft man.
Und es ist auch genau das Match geworden, im Endeffekt, was wir prognostiziert haben. Also man hat hier Jade Cargill größtenteils aus dem Geschehen rausgehalten. Wir haben so drei Phasen gehabt. Wir haben die erste Phase gehabt, wo Naomi so ein bisschen durchgeprügelt worden ist, ehe sie dann den Tag gemacht haben. Dann kam irgendwann Bianca Belair rein, hat weiter aufgeräumt.
Die alle drei einfach platt macht.
Genau. Und dann zum Schluss kam dann Jade Cargill noch rein, die dann endgültig hier den Deckel drauf macht sozusagen und alle zerstört. Und dann zum Ende hin Glam Slam von Jade gegen Dakota. Ich sag mal, das war ein schönes Filler-Match und eine gute Bühne für Jade Cargill und mehr dann aber leider auch nicht. Also ich fand so in Ordnung. Aber auch das nicht unbedingt ein Match, wo ich jetzt sage, das muss ich bei WrestleMania sehen.
Nee, also auch da nicht. Also ich glaube aber, da ging es auch weniger um das Match an sich, sondern da ging es darum zu sagen, wir präsentieren Jade Cargill bei WrestleMania. Das muss man ja ganz klar sagen, ne? Um auch da nochmal die Bühne zu geben. Von daher war es vollkommen okay. Deswegen hast du ja auch gesehen, dass dann auch Jade Cargill natürlich den Pin zeigen darf, ne? Mit dem, heißt er hier auch Jaded?
Ich glaube, er ist Jaded, ja.
Noch mit dem Jaded und sagen so, oh, guck mal hier, krass, Mann, die hat gewonnen, die ist der Star und dann können alle am Ende nochmal zusammen posen.
Und auch schon mal so die Interaktion mit Bianca Belair, weil das ist ja so ein Match, was ja auch viele sehen wollen, so Bianca genau. Belair gegen Jade Cargill. Ich find's clever, dass man Jade hier noch so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer rausgenommen hat, dass man den erfahrenen Frauen so ein bisschen mehr die Bühne gegeben hat. Und ich glaube, dass man noch immer so ein bisschen unsicher ist, was Jade Cargill angeht, wann man der mal so ein größeres, längeres Match alleine gibt. Und deswegen mach's halt so, wie es jetzt hier passiert ist. Was wir vielleicht noch erwähnen müssen, ist, dass es ja auch so ein bisschen Miscommunication gegeben hat an dem einen Punkt, wo ja Asuka Kairi Sane hier den blauen Nebel, glaube ich, war es diesmal, ins Gesicht gesprüht hat. Ja, hätte es nicht gebraucht. Wird jetzt aber auch nicht, also haben wir schon häufiger gesehen, dass das daneben gegangen ist, ne, muss man sagen. Und spricht dann immer eher für die Babyphase als für die Kabuki Warriors, muss man sagen.
Ja, genau.
Deswegen am Ende klarer, ganz, ganz klarer Sieg hier für die Babyfaces Bianca Belair, Jade Cargill und Naomi. Da müssen wir jetzt nicht länger drüber sprechen, als das Match gewesen ist, in meinen Augen.
Nee.
So, und dann kommen wir nämlich zu den beiden größten Matches hier auf der Card. Wir haben natürlich das Match um die Intercontinental Championship. Rekordtitelträger Gunther trifft auf Sami Zayn. Ja, man hat mich natürlich jetzt hier gleich wieder, hier hat man mich wirklich von vorne bis hinten abgeholt, muss ich sagen. Das war das Match, da war ich emotional komplett invested.
Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe auch noch nebenbei so ein bisschen mit Chris geschrieben, ne? Und ich war natürlich auch sehr begeistert von deiner, hier Chad Gable Sache, ne? Und dann haben sie dann ja Backstage, also das Video-Package auch wieder sehr stark, wie man auch noch auf die History vom IC-Belt eingegangen ist und auch auf die verschiedenen Träger. Mochte ich super gerne Gunther wirklich als unser Mann, letztes Jahr in Hollywood, diesmal unser Mann in Philly. Hat mich sehr gut gefallen. Und dann war dann eben Backstage Sami Zayn, der ja auch viel mit Selbstzweifeln in dieser Storyline war. Und dann war er da eben mit seiner Frau und seinem Kind. Und gut, klar, du natürlich als Vater und ich als Nicht-Vater, denke ich mir so, komm, das Blach, ist mir alles egal. Ne? Junge, überzeuge deinen Sohn oder nicht, was juckt mich, da habe ich da emotional nichts mit an der Mütze. Und dann kriegt er nochmal seinen kurzen Pep-Talk von Chad Gable, der hier sagt, hier du, ich komme übrigens nicht mit raus, du schaffst das alleine, weil du warst immer am besten, wenn du alleine warst, ne? Ach so, ja, okay, schon cool. Schon mehr Bock auf Chad Gable. Und dann kurz vor Gorilla steht dann eben noch Kevin Owens. Ich bin so, fuck, ich habe schon Bock, dass Sami Zayn gewinnt. also da hatten sie mich, haben sie echt geil gemacht, weil er dann eben steht mit seinen verschränkten Armen und seinem Terry Funk-Shirt und Kevin Owens ist, der ihn dann hype-mäßig einfach nur anschreit und sagt so, hier, du holst dir das jetzt. Ey, und da hatte ich Bock. Also wirklich, da. Und das ist, glaube ich, ganz cool, weil da war wirklich dann für jeden was dabei. Da wurde jeder irgendwie dann gesagt, okay, wir haben ja schon Bock, dass Sami Zayn gewinnt.
Ja, und an dem Punkt, als man dann auch gesehen hat, dass die Frau quasi da in der ersten Reihe sitzt und der Sohn wurde weggeschickt, damit er sich das nicht mit angucken muss. Ja,
wie die Kinder von Chad Gable, ne?
Ja. Genau, aber da habe ich mir schon gedacht, so, okay, wenn die Frau in der ersten Reihe sitzt, ich wittere da einen Titelwechsel. So, mein Tipp mit Gunther verteidigt das Ding hier, der wird nicht ganz aufgehen. Und so war es ja dann schlussendlich auch.
Ja.
Ansonsten, das Match, was wir hier gesehen haben, war schon sehr das, was ich mir hier auch erwartet habe.
Übrigens, hast du es gesehen? Man hat ja auch dann einmal nach Deutschland geschalten. Da waren aber die deutschen Fans und haben dann Gunther gechantet.
Korrekt, der Gunther, die alte Säge. Aber es war ja auch genau das, was wir uns erwartet haben. Am Anfang erstmal Sammy hier so ein bisschen Muhammad Ali-mäßig ausgewichen, immer wieder in den Shops, selbst Shops platziert, bis dann Gunther einmal die Schnauze voll gehabt hat, ihn einfach aufgefangen hat. German Suplex und danach Gunther erstmal drauf, Tritte, Schläge, Chops, bis zum geht nicht mehr. Und die Geschichte hier ist einfach, wie viel kann Sami Zayn einstecken und immer wieder davon zurückkommen? Und das hat man hervorragend erzählt. Und ich gehe sogar so weit, ich glaube, das kann man nur mit dem Sami Zayn so erzählen, weil der das so hervorragend verkauft.
Ja, muss ich dann auch sagen. Also wie gesagt, ich hatte wirklich sehr viel Bock dann auch auf diese Chad Gable-Story, die du dann erzählt hast. Aber auch hier, ich habe wirklich gemerkt, ey, mit Sami, es funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Es hat mich auch im Match dann abgeholt. Diese klassische Underdog-Storyline. Es war wirklich gut, weil es war, wie du gesagt hast, man lässt hier einen Sami Zayn wirklich leiden bis zum geht nicht mehr und immer noch die härteren Aktionen und dann nochmal einen Chop und nochmal einen Chop. Und dann geht's rein in den Sleeper und dann kassiert er den German hinterher, weil er nicht ins Seil kommt. Also all sowas. Natürlich immer wieder die Hope-Spots, wie irgendwie so ein Tornado-DDT, die er zeigt, durch Geschwindigkeit oder sowas oder durch schlaues Auskontern. Aber selbst wenn er mal versucht, irgendwie einen Helluva-Kick zu zeigen, kommt dann Gunther und kontert ihn hier mit seinem Dropkick-Powerbomb hinterher für 2. Also all sowas. Man hat Sammy wirklich hier durch den Ring prügeln lassen.
Ja. Und schlussendlich war es ja dann auch zu einem gewissen Teil Günthers Arroganz und seine Überheblichkeit, die ihn den Titel gekostet hat. Dann war es ja auch durchaus so, dass Sammy dann am Boden gewesen und Günther hat ja dann immer wieder in Richtung der Frau von Sammy gesprochen und hat die dann verhöhnt. So, hier, das ist dein Typ, ne, was macht der denn? Und das hat ja Sammy auch immer wieder motiviert quasi, ne, diese negative Energie von Günther dann zu bekommen, und weil er auch für seine Familie kämpft. Und dann kommt er eben nochmal mit dem Helluva-Kick hinten dran, für eine 2, kassiert dann aber Sekunden später direkt wieder eine fette Lariat und 2 Powerbombs hinten dran von Gunther, aber auch dann nur für eine 2. Und dann haben wir wirklich diese lange Schlussphase, wo Gunther dann ja hier Sammy, ja, wie gesagt, zerstört, ne, und einfach noch eine Aktion zeigt, Tritte am Boden, eine Powerbomb, gleich 2 Splashes und immer wieder dazwischen die Blicke und die Rufe in Richtung der Frau von Sami Zayn. Und da, wo er dann ja sogar rausgeht, und sagt, jetzt, na, was ist denn das? Was ist denn das, was hier für ein Häufchen Elend hier im Ring liegt, ne?
Also hier schmeißt das Handtuch, ne?
Ja. Das fand ich halt so gut. Und das sind so einfache Wrestling-Geschichten. Das haben wir nicht zum ersten Mal gesehen, dass da die Familie am Ring sitzt. Und
nee, wir sehen's ja. Der große Böse, der dann irgendwie dann doch zu arrogant wird, ne?
Und, also. Und Gunther, der dann hier die Splashes zeigt und Sammy, der kaum aufstehen kann und dann diese Pause aber auch nutzt, wo du dann genau das siehst, was wir dann auch bei Raw gesehen haben, dieses, wo er sich selber aufpusht, wo das Bein sich dann noch bewegt und anfängt zu stampfen und dann steht er nochmal auf und dann findet er irgendwann diese Energie, diese einen Funken Kraft, den er noch braucht, Gunther auf den Turnbuckle, dann gibt's den Helluva-Kick einmal und dann sehen wir eine Aktion, die wir bei WWE sehr, sehr selten gesehen haben, nämlich den Brainbuster auf das Top Row auf den Turnbuckle oben, Kai.
Jo.
Das war auch schon eine Nummer, oder?
Ja, das war ja schon der Ring of Honor, El Generico Catch, ne? Weil, also Brainbuster heißt ja nicht ohne Grund Brainbuster. Das ist halt schon auch eine gefährliche Aktion. Und dann wirklich den Helluva Kick zu zeigen und dann mit diesem großen Gunther den Brainbuster da aufs Turnbuckle, ach du meine Güte, und dann nochmal den Helluva Kick hinterher. Wirklich krass. Also man hat ja auch natürlich dann auch trotzdem irgendwie Gunther geschützt, weil irgendwann musste er ja den Belt verlieren. Ne?
Ja.
Und auch hier ist dann eben nicht dieses klassische, oh, er wurde betrogen und hat deswegen den Belt verloren, sondern er ist halt so ein großer Champion geworden. Also klar kann er auch sagen, oh, der ist halt blöd, warum ist er denn so arrogant, ne? Aber das ist halt dieses klassische, ich bin mir meiner selbst so sicher, ich rechne gar nicht mehr damit, dass ich verliere, weil ich halt so ein krasser Typ bin, weil ich irgendwie seit 666 Tagen Champion bin. Ne? Was soll denn noch kommen überhaupt? Und jetzt auch hier bin ich wieder am Dominieren. Ich spiele jetzt ganz sicher runter, ich erniedrige den noch ein bisschen. Und das ist dann irgendwie ganz gut, weil, ja, er hat zwar verloren, aber dadurch, dass, also entweder du sagst, er sieht blöd aus, oder du sagst, dadurch schützt man ihn, weil er ja nicht durch Sammy verloren hat, sondern irgendwie auch durch sich selbst, weil er hätte ihn ja vorher die ganze Zeit pinnen können.
Ja.
Und gerade um das mitzunehmen, finde ich sehr stark. Auch ein geiler Moment, ein geiler Pop. Ich bin sehr gespannt jetzt auf die Regentschaft von einem Sami Zayn, dieses klassische, mal gucken, wie der Verfolger dann als Champion funktioniert. Ne? Das wird nochmal interessant, was man da macht. Vielleicht wäre es auch eine coole Idee, diese Match-Serie zu starten, dann mit Chad Gable, dass die beiden so ein bisschen aneinander geraten. Hier, ich habe dich fit gemacht fürs Match. Und dann sagt Sammy, yo, aus Respekt kämpfen wir jetzt gegeneinander.
Und aus Respekt auch wird dann Hass. Sein.
Genau, gerade halt von Chad Gable natürlich, ne? Wenn er dann verbittert ist. Und auch hier würde ich mir jetzt wünschen, deswegen auch da wieder der Senior nicht so gern gesehen bei mir, dass man jetzt Gunther in Richtung Main-Title geht, gehen lässt.
Es wird jetzt Zeit. Man merkt jetzt auch, er ist ja auch zu größerem Beruf. Was soll er denn noch mehr erreichen? Klar, er kann den Titel noch mal holen, aber dass der jetzt noch mal 2 Jahre hier fast den Titel hält, das macht ja keinen Sinn. Ja? Und deswegen lasst ihn jetzt, wenn die eine Geschichte jetzt mit Drew und Seth vorbei ist, gibt Gunther für mich noch mal eine Übergangsfehde, wo er gut aussieht. Und danach lasst ihn hier um den großen Belt antreten. Es wird Zeit. Wir haben den Bash in Berlin vor der Tür, hallo? Da wollen wir Gunther und Imperium vorneweg sehen. Ich bin gespannt drauf, was man da machen wird, aber ich sehe es genauso. Hier muss ich sagen, als dann der Pinfall durchgeht, also da haben sie mich halt komplett gehabt, ne? Da haben sie mich halt komplett gehabt, emotional, und ich habe dann auch so, oh, das ist schon schön, was ihr da erzählt habt, das war richtig gut. Dafür liebe ich Wrestling. Das sind halt die Emotionen, die du rauskehrst und die du da erzählst. Schön erzählte Geschichte, einfach erzählte Geschichte, aber mit der Familie mit dabei, da hast du mich halt komplett am Wickel. Jo, und da wussten wir, es ist nur noch ein Match auf der Karte und wir sind gerade mal bei knapp über 3 Stunden, aber geht noch ein bisschen.
Genau. Jetzt kommen dann natürlich noch mal ganz kurz Adam Pearce und Nick Aldis raus und sagen, ja, wir alle immer Rekorde, höher, schneller, weiter. Ne, wir haben hier einen neuen Attendance-Rekord, 72.543. Ja, ein neues Jahr, ein neuer Rekord.
Ganz, ganz genau.
Wie die Zahlen da immer so sind, wissen wir ja, ist aber so ein bisschen schwierig, ne?
Aber ausverkauft, volles Haus auf jeden Fall. Und das war ja auch eine eindrucksvolle Kulisse, die sie da gehabt haben.
Ja, natürlich.
Das muss man jetzt auch mal ganz, ganz, ganz klar sagen. Ja, und dann waren wir auch schon beim Main Event angekommen. Wir wissen, da ist das größte Tag Team Match in der Geschichte von WWE vertreten. Nämlich auf der einen Seite haben wir die Bloodline, The Rock und Roman Reigns. Auf der anderen Seite haben wir Cody Rhodes und Seth Rollins, die hier den Start machen. Also Cody und Seth kommen erstmal in die Halle mit relativ normalen Entrances, muss man sagen, Kai, oder? Die haben sich zwar Zeit gelassen, aber da war jetzt nichts mit Großprimbamborium.
Ja, aber ich finde, das war auch bei allen so, außer bei The Rock. Weil,
stimmt,
bei The Rock ist es auch das letzte Match des Wochenendes, ne? Und ich glaube halt schon, dass man, also der Roman Entrance, der ist auch einfach der Roman Entrance. Ich glaube, der wird auch morgen wieder so sein. Und Rollins und Cody hatten halt ihre Entrances. Ich glaube, da wird man vielleicht morgen nochmal was machen, so was ein bisschen mehr besonders aussieht, weil ja morgen auch dann die großen Matches natürlich sind, wo es dann bei beiden um die Bells geht. Von daher fand ich es okay. Außerdem war es auch ganz gut, schon mal vor, die beiden hätten auch noch Special Entrances gehabt. Ey, dann hättest du wirklich gesagt, boah, jetzt haben wir hier 40 Minuten Entrance.
Wäre das Match vielleicht ein bisschen kürzer gewesen, weil das Match ging mal geschmeidige 45 Minuten. Wir müssen natürlich mal ganz kurz hier den Rock-Entrance ansprechen, weil ich habe 2 Minuten, bevor das hier beim Match bei mir anfing, oder dieser Entrance bei mir anfing, habe ich dir geschrieben, hoffentlich zündet The Rock wieder seinen Namen an. Er hat nicht seinen Namen angezündet, aber zumindest das Brahma Bull-Logo hat er hier in Flammen dastehen lassen.
Ja, genau. Er stand im Feuer, nicht im Feuerring, er stand im Feuerbullenkopf.
Ja.
Auch da die ganze Präsentation rund um The Rock, ne? Auch da hat man die Stage halt geil genutzt mit den Blitzen und hier dieses Up und Completed 99%, du hast den Final Boss freigeschaltet.
Ja.
Auch das 8-Bit-Video, was vorher geteilt wurde. Das sieht alles so gut aus, ne? Das ist so ausgecheckt, wie man da die ganzen Screens benutzt. Also wirklich, da kann ich absolut nichts gegen sagen. Das ist super, super stark.
Ja, ganz großes Big-Time-Feeling hier natürlich. Und man hat sich hier Zeit gelassen. Boy, oh boy, hat man sich in den ersten Minuten hier Zeit gelassen. Also, da wurde sich angestarrt und beäugt, angeguckt und angeschaut, beobachtet, zugelugt, ich weiß es nicht. Die ganzen Synonyme, um sich anzustarren, kann man hier auffahren. Die ersten Minuten ist nicht so viel passiert und dann auch so, es wurde sich auch viel abgetastet hier in der ersten Phase, oder?
Also, ja, natürlich. Also auch da muss ich auch überlegen, eigentlich ist ja immer Roman, der wenig im Ring ist. Und jetzt ist halt Roman der hier, der viel arbeiten muss, weil The Rock natürlich der sein wird, der wenig im Ring ist. Zumindest am Anfang. Um es aber vorwegzunehmen, The Rock hat hier viel mehr Bumps genommen, als er hätte nehmen müssen. Also jetzt mal ehrlich, ne? Das also es ist halt immer noch The Rock. So, der muss sich nicht durch den Tisch Rock Bottom lassen, weil es eben The Rock ist, ne? Also von daher habe ich da auch sehr großen Respekt für. Nichtsdestotrotz, das war in der spaßigen Phase. Kommen wir zu der ein bisschen anstrengenden Phase, die in den ersten 20 Minuten, die du angesprochen hast, weil da gab es dann auch wirklich wenig an Notizen zu machen, weil das ist natürlich dann erstmal Roman gegen Rollins, die sich so abtasten und Schläge und angucken. Dann hast du halt Cody gegen Roman. Dann natürlich dieser große Aufbau, bis The Rock das erste Mal reinkommt. Aber auch da sind es dann eben Schläge und Tritte. Ich muss trotzdem sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, The Rock hatte auch dieses, er hatte seit 8 Jahren kein Match mehr. War das vor 8 Jahren nicht das Match gegen Eric Rowan, was so 3 Sekunden ging? Also ja, das eigentliche Match ist jetzt ja irgendwie 11, 12 Jahre her, dieses Cena-Match im Normalfall. Von WrestleMania 29, meine ich. Und das ist ja nochmal deutlich länger als diese 8 Jahre, ich mache einmal einen Rock Bottom und fertig. Nichtsdestotrotz fand ich, sahen The Rock echt gut aus. Also vom Positioning her, auch als er dann mit Cody im Ring stand, dieses, also kann, der kann mit den Situationen so gut umgehen, dass er dann weiß, wir bleiben jetzt mal stehen, gucken uns an und lassen die Leute erstmal chanten. So, wir lassen die jetzt sich selbst heiß machen, dass die Bock haben, weil wenn wir uns sofort anfangen zu schlagen, ist der Moment verpufft. Lass mal den Moment erst aufbauen. Und dann die Schläge, die er zeigt, die Tritte, die er zeigt, das sieht alles, ja, das ist halt nur ein Schlag und ein Tritt, aber es sieht trotzdem ein bisschen besonders, weil da so ein Hauch The Rock dran ist. Weißt du, was ich meine?
Das war ja schon immer so, ne? Dass The Rock immer so den Schlägen und Tritten immer so ein gewisses Etwas gegeben hat, dass man die von anderen unterscheiden konnte.
Ja, aber ist halt 11 Jahre älter, also, ne? Oder lass es zu seiner normalen Zeit 20 Jahre älter, ne? Also, und das halt nicht zu verlieren, weil wie oft haben wir jetzt schon gesehen, oh, Ringrost, schwierig, ne?
Es gab ja auch die Meldung vorher, dass er wirklich die letzten Wochen und Monate auch wirklich hart trainiert hat. Er hat sich vorher auch nochmal einen Ring quasi aufbauen lassen, hat mit Gallus trainiert. Also dafür sind die Jungs dann auf jeden Fall gut gewesen und hat wohl hier auch sehr stark das Ganze durchrehearsed sozusagen. Auch dass er gerade diese ganzen Tag-Team-Aktionen und diese Interaktion wieder mit 4 Leuten oder mit 3 Leuten dann quasi nochmal wieder draufkriegt, weil es natürlich nochmal eine andere Situation ist. Da hat er gut auf jeden Fall an sich gearbeitet. Und da muss man auch sagen, dafür, dass der Mann inzwischen auch über 50 ist, man merkt, dass er nicht mehr ganz so schnell ist und dass die Explosivität nicht mehr da ist. Das haben wir so später gesehen, als er so diesen Whip in die Ecke und dann mit der Clothesline wieder raus. Das ist nicht mehr ganz so dynamisch, wie es früher mal gewesen ist, ne? Aber ich fand auch, dass er in einer besseren Form gewesen ist, als das bei den vergangenen Matches der Fall gewesen ist. Vor allem war er auch nicht ganz so, also der ist immer noch muskulös und steckt jeden von uns hier locker in die Tasche. Aber er war nicht ganz so massiv aufgepumpt, wie wir es auch schon mal gesehen haben, ne, wo er ja kaum noch zu erkennen gewesen ist als Mensch.
Ja.
Und nein, das hat alles Hand und Fuß gehabt, ne? Er hat auch nur das gemacht, was er quasi konnte. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, dass du dann auch jetzt nicht anfangen musst, irgendwelche abgefahrenen Sachen plötzlich aus dir rauszuzaubern, sondern zu überlegen, so, okay, ich bin jetzt so und so alt, ich habe so lange nicht mehr gewrestelt. Ich muss auch demnächst übrigens wieder an Filmset. Was kann ich machen, um die anderen gut aussehen zu lassen? Was kann ich machen, dass es für die anderen auch gut aussieht, dass die bei mir gut aufgehoben sind? Und ich glaube, dass der mittlerweile auch relativ realistisch ist, was solche Sachen angeht. Ansonsten,
was wie gesagt, halt ganz, was halt wirklich ganz, ganz wichtig war und was essentiell ist für dieses Match, weil es war eigentlich ein normales Tag-Match, ne? Mhm. Und es war kein Bloodline Rules, es war kein Tornado-Match, aber wir haben jetzt hier aktuell Heel Rock, der auch sagt, Junge, ich habe TKO, ich bin hier der Chef, so ich kaufe dein Leben, mäßig.
Ja.
Und das hat er ja auch hier ausgenutzt. Weil er auch zum Ref gesagt hat, pass auf, weil der hat ja einmal angefangen zu counten, als sich draußen geprügelt haben. So,
genau.
Bruder, du zählst hier gar nicht, sonst bist du deinen Job los. Und das hat er ja auch genutzt, um dann zu sagen, übrigens, disqualifiziert werde ich auch nicht.
Ja. Ne?
Sonst haben wir ein Problem. Und dadurch konntest du natürlich sehr schön diese Heel-Persona The Rock ausspielen. Und halt auch dann erklären, warum die Bloodline quasi alles darf. Es darf draus geprügelt werden, es darf der Bell zum Einsatz kommen, es darf auch mal konsequent einfach jemandem in den Sack geboxt werden. Und
hast du schon gesagt.
Und all das ist dann eben, ja, also nicht legal, aber es führt dann nicht zu einer Disqualifikation, weil dann auch der Ref gut mitspielt und dann irgendwann Cody anguckt und sagt, sorry, aber ey, was soll ich machen? Ne?
Ja, ja.
Also das mochte ich sehr, sehr gerne, weil es dann auch wieder dieses Macht von The Rock anspricht, die man ja auch in den Promos mehrfach erwähnt hat.
Ja, absolut. Ja, und da haben wir eben auch diese Dynamik natürlich auch in dem Match gehabt und nach dieser wirklich langen Anfangsphase, die halt mit diesem großen Brawl ins Publikum auf die Rampe quasi dann irgendwann so den Moment findet, dann geht's wieder zurück in den Ring. Und dann haben wir nämlich wirklich ein gutes Match, finde ich. Also wir haben so zwei Phasen und irgendwann wird's dann unterhaltsam, wenn du dann eben diesen Moment hast, dass The Rock seine Persönlichkeit hier rausspielen kann und die Faces quasi absolut in der Unterlage sind und gegen diese Missstände quasi ankämpfen müssen. Mit den fairen Mitteln, die die Babyfaces nun mal so zur Verfügung haben. Und ja, dann ist es nun mal dann irgendwann der Hot Tag zu Cody, der dann reinkommt und erstmal mit dem Power Slam gegen einen Roman Reigns, mit dem Disaster Kick, mit dem Cody Cutter und trotzdem aber auch einen Roman, der dann wieder zurückkommt mit dem Superman Punch aus den Crossroads und sich da auch eine blutige Nase vorher eingefangen hat, weil der Cutter nicht ganz funktioniert hat. Und hin der Cutter mehrfach hat er nicht so ganz funktioniert. Aber
außer gegen The Rock, der sah sehr geil aus.
Das stimmt, aber
The Rock hat super sehr geil gesellt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, genau.
The Rock hat generell sehr gut gesellt, muss man sagen.
Das kann er. Der hatte auch Bock gehabt. Ich glaube, der wollte sich auch was beweisen. Und ich glaube auch jetzt, wo er quasi nochmal mit seinem Namen in dem Unternehmen steckt, ich schätze so ein, dass er dann wirklich so jemand ist, so, nee, ich will da schon alles geben. Und das ist nicht nur ein weiterer Payday für mich oder so, sondern ich will hier wirklich alles geben. Und das hat er hier auch gut gemacht. Ja, wie gesagt, dann war die Dynamik da, dann waren auch die großen Nearfalls da. Das finde ich halt auch so wichtig. Wir haben ja dann auch noch einmal diese Kombination aus diesem Step-Up-Cutter von Cody, davor noch ein Blind-Tag zu Rollins, und Rollins dann mit dem Big Splash. Und wo man das erste Mal so dachte, so, oh, jetzt ist Roman Reigns schlagbar quasi in diesem Match, wo es den ersten großen Two-Count gegeben hat. Und ich mochte all das, was dann danach gekommen ist, fand ich richtig gut. Wie ging es dir da?
Ja, weil auch da natürlich dann wurde auch dann The Rock präsentiert, wo du hattest dann eben diese Aktion. Da gab es dann die doppelten Superkicks gegen Roman. Es gab den Stomp hinterher und noch den Crossroads. Und du weißt so, ja, okay, das muss es jetzt eigentlich gewesen sein. Dann ist es eben 1-2 und The Rock zieht den Ref raus. Und dann eben auch da, ja, was willst du machen? Willst du mich disqualifizieren? Nee, ist nicht.
Ja.
Ne?
Deswegen, genau, und dann ging es ja auch in die Barrikade draußen für Rollins und dann auch nochmal einen Low Blow im Ring von Reigns gegen Cody und der Ref kann wieder nichts machen. Da gab es den Spear, also Low Blow und Spear, auch eine logische Aktionsfolge, wo man sonst sagt, oh, da kann es vorbei sein. Kommt Cody aber dann noch raus.
Weil Roman ist ein heftiger Nearfall, da war auch die Crowd sehr da, muss man ganz klar sagen.
Weil das auch so eine Kombination ist, wo man sagt, ja, da kann ein Match enden. Und das hat man hier immer gut mit gespielt. Ne? Und dann auch diese Guillotine, die wir dann da gehabt haben, wo auch betrogen worden ist, oder? Also ja. dann zieht quasi The Rock, Roman und Cody hier übers Seil hinweg, um dann noch ein bisschen Hebel quasi zu verleihen.
Und nein, dafür zu sorgen, dass halt auch ein Cody nicht aufstehen kann, natürlich. Ja, ne?
Genau.
Weil er hat sich ja versucht, so rauszupowern. Auch das, und eigentlich wäre es ja Rope Break, aber nee, ist halt kein Rope Break, weil was wollen wir machen?
Ja.
Und dann geht es dann noch wieder mehr in Richtung Storyline, denn der Mama Rhodes Belt kommt zum Einsatz. Und Rock dreht sich auch Mama Rhodes zu und sagt, hier, pass auf, jetzt hau ich ihn kaputt. Und natürlich, wie kann man sich dann wehren? Man zeigt natürlich den Bionic Elbow. Also all sowas, das mag ich dann, das gehört dann zusammen. Und auch da habe ich auch ein bisschen drauf gewartet, wird dann Cody von The Rock gekontert mit dem schönen The Rock Spinebuster.
Ja, den muss es geben und The Rock will dann den People's Elbow zeigen, aber Cody weiß das natürlich auch, genauso wie wir, und setzt dann hier den Cody-Cutter an und setzt den auch durch, wir haben es gerade gesagt, also sehr schön auch genommen, also The Rock ist da förmlich reingesprungen in die Aktion. Sah echt gut aus. Und dann will er hier The Rock abfertigen mit den Crossroads, aber ja, es gibt keine Regeln. Roman Reigns kommt einfach ein und boxt ihn mit dem Superman-Punch um. Es gibt wieder den Spear. Es soll den Spear geben. Ne?
Ja.
Und da hat man das schon vorher gesehen, so, oh, die liegen aber sehr dicht beieinander, der Cody und der Rock. Und das mochte ich hier vom Timing sehr gern, weil Roman macht sich bereit für den Spear und nimmt quasi Anlauf und Rollins kommt dann aus der gegenüberliegenden Ecke quasi ins Bild gerannt und fängt sozusagen Cody ab und schubst ihn zur Seite. Beide fliegen quasi weg und Roman erwischt dann mit dem Spear The Rock. Und da habe ich gedacht, genau. Oh, kippt's jetzt hier komplett, kippt die Bloodline hier an der Stelle.
Ja, genau, aber es war für den Moment erstmal irrelevant, weil erstmal war es nur, er hat ihn getroffen, blöd, shit happens, ne?
Ja.
Die Frage ist natürlich noch, hat das Konsequenzen für morgen? Das wird sich zeigen, weil das wird man hier nicht ohne Grund gemacht haben, natürlich. Da gehe ich erstmal ganz stark von aus. Und daneben, danach, nachdem es dann diesen Spear gab gegen The Rock, gab es dann auch noch den doppelten Pedigree, den Rollins und Rhodes dann zusammen gezeigt haben. Aber auch da trotz Doppelcover nur für zwei.
Ja, und das mochte ich dann auch sehr gern, weil hast du wirklich das Gefühl gehabt, so jetzt ist der Sieg hier für Rollins und Rhodes, der ist zum Greifen nahe, der ist so kurz davor und die beiden, die sich dann auch nochmal so, dann reißt ja auch Cody Rollins nochmal hoch, der auch die ganze Zeit mit der Knieverletzung hier gearbeitet hat. Das muss man auch dazu sagen, das war auch noch ein großes Thema, dass quasi ja hier die Bloodline das Knie attackiert hat. Da sind wir so ein bisschen drüber weggegangen. In dieser Anfangsphase wurde viel das Knie bearbeitet.
Ja, gab es diesen Schlag von hinten ins Knie rein.
Genau. Und
es gab den hässlichen The Rock Sharpshooter.
Genau, den. Ja. Der ist immer noch hässlich.
Ja, der auch nicht fehlen darf. Und dann ging es in Richtung Tische. Dann wurden die Tische aufgeräumt, beide natürlich. Und einerseits ist es dann eben so, ne, The Rock immer wieder redet in Richtung Mama Rhodes. Cody nutzt das aus, nutzt das Opening und zeigt dann eben seinerseits den Rock Bottom durch den Tisch mit The Rock. Also wirklich eine große Aktion. Und auch wo ich halt da sage, die müssen The Rock eigentlich nicht nehmen, aber es ist halt doppelt geil, wenn er sie nimmt.
Ja.
Und andererseits, Cody hat Rock ausgeschaltet. Dann ist es aber so, Roman nutzt dann die Chance und speert Rollins durch die Barrikade und schaltet dann damit Rollins aus.
Ja. Und dann haben wir diese komplette Verwüstung einfach draußen. Und da hat das Match auch Tempo und Dramatik plötzlich.
Ja.
Was, all das, was anfangs halt nicht da gewesen ist, so ein bisschen, ne?
Genau.
Und dann geht's halt eben in den Ring mit Reigns und Cody. Wir haben also hier die beiden Gegner von Nacht 2 gegeneinander. Schlagabtausch. Und dann Cody, der hier die Oberhand hat, zeigt zwei Crossroads. Die beiden taumeln gemeinsam ins Seil. Man hat ja so das Gefühl, nach zwei Crossroads ist Cody kurz davor, hier den Sieg davonzutragen. Die beiden taumeln zusammen ins Seil. Und auf einmal ist du von draußen so, Pam, nämlich diesen Schlag mit dem Belt von The Rock. Ja, und das nutzt dann Roman Reigns aus hier für den Spear. Und dann auch da wieder so, war das so Einigkeit? Da war schon eine gewisse Spannung auch zu spüren, weil dann hat ja The Rock offensichtlich gesagt, hier komm, lass mich rein, ich will das Ding hier beenden. Und wird dann ja auch reingebracht, aber das wirkte auf mich jetzt auch nicht so, als ob hier Reigns und The Rock die allerbesten Freunde werden in dem Augenblick.
Da weiß ich nicht. Also ich wusste auch nicht ganz, wie ich das deuten sollte. Aber unabhängig davon, The Rock kommt rein, zeigt den Rock Bottom, zeigt den People's Elbow. Auch da muss man auch ganz klar sagen, die Leute hatten ja trotzdem auch Bock, die Moves von einem The Rock zu
ja,
sehen.
Natürlich.
Also es
ja
war jetzt auch nicht so, oh, die Bloodlines sind die Bösen. Es haben auch manchmal Leute bei Cody Rhodes und Rollins gebuht, weil sie gesagt haben, Mann, das ist doch hier unser Rocky. Und bei The Rock haben auch nicht nur alle Buh gerufen, sondern haben auch dann teilweise gejubelt, weil es ist natürlich, ja, ist halt eben The Rock, ne? Ist dann immer ja so ein bisschen schwierig. Und wenn er dann nicht wie in der Promo ist und sagt, ey, ihr seid alle irgendwie, keine Ahnung, am Stinken und hässlich.
Sind drogensüchtig.
Ja, und drogensüchtig und was weiß ich nicht. Dann ist dann immer noch The Rock und die Leute haben halt Bock, den anzufeuern. Ich glaube, morgen werden die Fronten nochmal deutlich klarer sein, wenn es dann Roman gegen Cody ist. Aber auch hier, dann gab es dann den People's Elbow. Cover 1, 2 und 3.
Mhm.
Und was ich hier ganz gut finde eigentlich, letztendlich muss man ja sagen, hat jetzt ja hier The Rock clean Cody Rhodes gepinnt.
Mhm. Ne?
Rock Bottom, People's Elbow, fertig, 1, 2, 3. Da war nicht mit, da war jetzt nicht nochmal mit kurz vorher Eingriff oder sowas.
Mhm.
Aber das ganze Match war halt nicht clean.
Ja.
Deswegen ist es vollkommen okay, dass Cody Rhodes hier verliert. Und das Match zeigt ja jetzt zum einen, oh nein, Cody hat verloren. Das Gleiche kann morgen passieren, weil morgen ist offiziell Bloodline Rules jetzt. Ne? Das Hindernis ist nochmal größer geworden.
Mhm.
Cody ist jetzt ja mental unten, weil er hat ja schon den Pin vollfressen müssen. Natürlich, also es ist wirklich so, dieses Hindernis immer größer und größer und größer zu machen. Und natürlich zeigt man nochmal den gleichen Shot mit Cody, der da traurig im Ring sitzt. 1:1 die Perspektive der Kamerawinkel wie letztes Jahr WrestleMania.
Ja.
Und du weißt, alles klar, jetzt startet der Cody Rhodes Redemption Arc. Jetzt morgen, dann ist quasi das Gleiche. So, es ist noch schwieriger als letztes Jahr, es ist noch schwieriger als in der Nacht davor.
Ja.
Und dann schafft das. Außer er schafft es nicht, dann wäre schon scheiße.
Ja, also es sieht ganz stark danach aus, als ob man diesen Weg hier gehen würde. Eine Kleinigkeit vielleicht noch, war hier kurz bevor The Rock dann den People's Elbow gezeigt hat, hat er noch Mama Rhodes angesprochen, so, this is for you, Mama Rhodes, ne, und hat dann eben den People's Elbow gezeigt und dann hier den Sack zugemacht. Ich habe mir das im Nachgang, also nach unserem Podcast, manchmal ist es ja auch so, dass man da nochmal drüber nachdenkt, was man da so für einen Quatsch erzählt hat. Da habe ich ja gesagt, Seth Rollins kassiert hier das Ding. Da habe ich mir gedacht, so, nee, aber dann würde ja Seth Rollins zweimal verlieren. Da haben wir letztes Mal noch gesagt, so, ja, dann mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Ne? So nach dem Motto haben wir es so ein bisschen scherzhaft abgetan. Da habe ich mir überlegt, so, nee, aber es macht ja fast viel mehr Sinn, dass hier The Rock Cody besiegt.
Ja, ja.
Weil zum einen sieht dadurch The Rock nochmal stärker aus. Wer ist denn hier der Nummer 1 in der Bloodline? Ne? Wer ist denn hier der wahre Tribal Chief? Ne, da kannst du ihn noch so viel acknowledgen, wie du willst. Aber wer ist denn hier Nummer 1? Und zum anderen, ja, auch ein Cody hat dann noch diesen Gegner. Also wenn ihr jetzt Roman Reigns besiegt, du hast immer noch den Final Boss. Und der Final Boss ist dann auch der Final Boss, The Rock. Und wir werden The Rock dieses Jahr nochmal sehen. Da gehe ich ganz fest von aus. Vielleicht beim SummerSlam, vielleicht in Saudi-Arabien. Irgendwo werden wir den sehen. Wir werden ihn nicht in Berlin sehen. Wir werden ihn auch nicht in Frankreich sehen, bei Backlash oder sonst irgendwo. Aber SummerSlam oder Saudi-Arabien, da wird es so ein Match geben. Und du hast mit dieser Geschichte jetzt, oder die Art und Weise, wie das jetzt hier aufgelöst worden ist, hast du eben mehrere Möglichkeiten, du hast mehrere Türen aufgemacht, wie du gehen kannst. Gerade dieser Konflikt mit The Rock und Roman Reigns wird auch interessant sein zu sehen, ob man den in Nacht 2 nochmal aufgreift. Gibt's da Probleme zwischen den beiden? Ne, so nach dem Motto, dass The Rock dann sagt, ja, guck mal, ich muss dir hier das erledigen. Ne? Ich hab den ja besiegt, ich hab den geschultert. Nicht du, du hast es nächstes Jahr gemacht. Ja gut, mit Hilfe von Solo. Ne? Aber jetzt war ich das diesmal. Und Cody, der braucht jetzt erstmal Pep-Talk, der braucht jetzt Beistand und Unterstützung von der Family. Und ich glaube auch, dass wir dann jetzt, es war ja, war es für dich Overbooking? Ich meine, wir haben ja so ein Ref kaputt gegangen und wir haben so Regeländerungen spontan, aber wir haben jetzt keine großen Eingriffe gehabt, so in dem Sinne, dass die Bloodline noch eingegriffen hätte oder Jay und noch jemand anders vielleicht.
Ja. Also es war passendes Bloodline-Booking für dieses Match, aber ich glaube eben auch, das hatten wir auch so in den Previews ein bisschen angesprochen, du kannst jetzt ja nicht an beiden Abenden Run-Ins bis zum geht nicht mehr haben.
Ja.
Ich glaube aber schon, allein dadurch, dass morgen Bloodline Rules ist, werden wir es bekommen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ein Rollins noch mal rauskommt, weil das wäre vielleicht dann auch so ein bisschen komisch. Ja, ich habe mein Belt verloren, aber ja, ich helfe dir halt, deins zu gewinnen. Keine Ahnung, wie man das nutzt. Oder ob man dann halt sagt, ja, hier, guck mal, ich hasse halt einfach immer noch die Bloodline. Hasse ist ja auch ein guter Motivator, wenn wir uns dann LA Knight gegen AJ morgen angucken werden. Und trotzdem morgen, weil es so wie das große Finale wirkt, da muss ein Solo dabei sein, da wird ein Jimmy dabei sein, da muss auch ein Jay rauskommen. Ne, also morgen werden wir die großen Run-Ins haben.
Es wird das Endgame werden sozusagen, was wir hier dann sehen werden.
Das hat nämlich auch Chris mir geschrieben und ich fand, das war wirklich ein sehr guter Vergleich. Er hat gesagt, heute war Infinity War und morgen ist dann Endgame.
Ja.
Weil auch gerade, weil dann auch Infinity War ja mit dem Snap, also wirklich auf diesem Tiefpunkt endet, so jetzt ist alles vorbei.
Ja.
Und dann hast du jetzt dann Endgame morgen. Ja. Und dann kommt dann unser Captain America raus, Cody Rhodes.
Ja, absolut. Kai, wie bist du jetzt hier aus der Show rausgegangen? Nach gut 4 Stunden, fast 4 Stunden 20, war das ganze Ding dann hier gelaufen. Wie überzeugt warst du von WrestleMania 40 Night 1, habe ich fast gesagt, ja.
Also, es ist natürlich jetzt einfach zu sagen, ne, wie wir immer sagen, mach aus beiden Nächten eine, dann passt es. Hier musst du wirklich sagen, für die Art, wie es erzählt wird, brauchst du ja sogar diese 2 Nächte. Du kannst jetzt nicht sagen, oh, das ist der Opener und dann kämpft in 3 Minuten nochmal Rollins und heute Abend am Finale kämpft dann nochmal Cody. Das ist jetzt halt nicht so ein WrestleMania 30-Ding. Von daher brauchst du es schon. Aber man muss ganz klar sagen, hier waren Matches auf der Card, die hätten nicht auf der Card sein müssen. Also gerade in der Mitte, das Ding hier mit Andrade und Rey gegen Santos Escobar und Dom, das ist kein WrestleMania-Match. So, ja, cool, Rey Mysterio zu sehen, alles schön und gut. Und ich gönne auch jedem seinen WrestleMania-Paycheck, so versteht mich da nicht falsch. Trotzdem ist es kein Match, was ja auf der Card sein muss. Jay gegen Jimmy gehört eigentlich von der Story her auf eine WrestleMania-Card. Aber das Match war leider wirklich eine Enttäuschung, was ich echt schade finde, weil ich hätte es den beiden auch wirklich gegönnt. Weil gerade so als Brüder, ne, wie ich gesagt habe, so, da bist du bestimmt schon dein Leben lang von träumen. Stell dir mal vor, wir beide irgendwann auf der großen Bühne gegeneinander. Und dann ist die generelle Meinung eigentlich, so sagst, boah, war schon echt eine Enttäuschung, das Match. Und das Frauen 3 gegen 3 Ding war auch eigentlich nur dazu da, um Jade Cargill zu präsentieren. Von daher, das hat dann schon viel Zeit genommen. Hätte das Main Event kürzer sein können? Auf jeden Fall. Ne? Also, du hättest auch aus den ersten 20 Minuten, hättest du von mir aus auch so 10 machen können, dann wärst halt irgendwie so bei 30 Minuten gelandet und nicht bei 44. Wäre auch nochmal besser gewesen, meiner Meinung nach. Ansonsten hatten wir halt einen echt guten Opener und ein wirklich gutes, spaßiges Ladder-Match. Trotzdem wird jetzt meine Bewertung hier nicht so super hoch ausfallen, wenn ich, also es ist jetzt nicht, wo ich sage so, ach Mann, WrestleMania, geil, 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 oder
die
wie ist
es bei
dir?
Die beste WrestleMania aller Zeiten.
Ja, wie ist es denn bei dir?
Ja, ist ähnlich, ne? Also wir haben 7 Matches hier auf der Card gehabt. Die ersten beiden waren richtig gut. Rhea Ripley gegen Becky Lynch fand ich stark. Auch das Leiter-Match war richtig gut. Gunther gegen Sami Zayn war sehr stark. Hat mir richtig Spaß gemacht. Auch die Geschichte, die erzählt worden ist. Main Event, ich glaube, den muss ich erstmal noch mal sacken lassen. Also ich habe danach gedacht, ja, die letzten 20 Minuten waren unterhaltsam, aber davor war es mir halt viel zu viel Stalling, viel zu viel Abtasten, viel zu viel Anstarren mit ein bisschen Wrestling dabei und dann auch kein spektakuläres Wrestling, auch dieses Bearbeiten von dem Knie war jetzt ja nicht auf allerhöchstem technischen Niveau, wie ich das ja dann auch ganz gerne habe, wenn ich sowas sehe. Das möchte ich dann auch schon ein bisschen intensiver haben, als es hier passiert ist. Und ja, wie du schon gesagt hast, Jimmy gegen Jey Uso war halt eine Katastrophe. Ich kann es nicht alles sagen, das sind so gute Leute. Und ich fand es wirklich schlecht. Ich habe mich wirklich gelangweilt bei dem Match, bis zu diesem Moment, wo sie dann diese emotionale Geschichte mit reingebracht haben. Aber ja, also ich komme hier, um auf eine Bananenwertung zu kommen, ich komme hier auf eine wohlwollende 5/8 Bananen.
Witzig. Ich auch, ganz genau. Und auch, aber auch wirklich mit dem Hinweis, dass es wohlwollend ist. Weil ich sage, ach komm, das mit dem Sammy-Ding, da haben sie mich bekommen. Die haben eine gute Lösung gefunden, diese lange Regentschaft von dem Gunther zu beenden. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Opener. Ladder-Match, da bin ich wirklich super happy mit. Also je nachdem, ich glaube auch, was so der persönliche Geschmack ist, ist entweder das Ladder-Match oder Sammy gegen Gunther, das Match of the Night der Leute. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Aber mehr als eine wohlwollende 5/8 komme ich auch nicht drauf.
Nee. Und das Match of the Night kann nur Gunther gegen Sammy sein. Das war was fürs Herz, wie du immer so schön sagst, ne? Also. Nein. Ich bin gespannt. Also, die Euphorie ist jetzt nicht ganz so hoch und vielleicht hat sie diese Karte das auch nicht ganz erfüllt, was wir uns da rein dafür versprochen haben. Mal gucken, wie Night 2 wird, weil das war ja eigentlich so die Karte, wo wir im Vorfeld schon gesagt haben, mal gucken, war ein bisschen skeptisch, weil sich die nicht ganz so groß gelesen hat wie die von Night 1. Auch nicht so viele Stipulationen, nicht so viel Abwechslung scheinbar geboten hat. Deswegen mal abwarten, was es da erwartet. Wir haben jetzt natürlich ein großes Story-Match, auch eine große Stipulation mit Bloodline Rules. Da werden wir garantiert viel Chaos bekommen im Main Event. Aber ich bin jetzt wirklich neugierig, wie man hier das alles aufdröseln wird, wie man es auflösen wird und ob man es dann auch schaffen wird, hier in die Mid-Card ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. Ich find's halt so bitter, dass Jay gegen Jimmy so unterirdisch geworden ist und so underwhelming geworden ist. Weil da habe ich mir eigentlich davon versprochen, dass wir danach sagen, nee, das war ein gutes Bruderduell, nicht ganz auf dem Niveau von Owen gegen Brett, aber immer noch sehr gut. Hat halt gar nicht funktioniert. Und ich frage mich, warum. Aber naja.
Kannst du manchmal nichts gegen machen. Ja, ist halt wirklich so, ne? Was willst du manchmal machen?
Weil es liegt nicht an den Fähigkeiten der beiden, aber es war einfach ein schlecht strukturiertes Match, was in der Geschichte auch nicht funktioniert hat. Aber dafür war Gunther gegen Sammy umso besser.
Aber ich freue mich trotzdem noch auf morgen, weil das gerade so ein bisschen negativ klingt. Also jetzt allein bei den Matches, du hast ja auch ein Match weniger, aber ich sag mal jetzt mit AJ gegen LA Knight, so, das könnte ein gutes Ding werden. Dann hast du halt das Triple US Match, wo schon auch richtig viel Clusterfuck drin sein wird, irgendeine große Logan Paul Aktion, vielleicht siehst du wieder KSI, der, was weiß ich, irgendwie, der Logan Paul wird auch einen mega Special Entrance bekommen, sind wir mal ehrlich, ne?
Randy Orton hat schon angekündigt, dass er einen besonderen RKO zeigen wollen würde.
Ja, also sowas, ne, vielleicht springt irgendwie Logan Paul, weil ich vom Hallendach in RKO rein oder sowas.
Mal gucken.
Ich glaube auch Rollins gegen Drew McIntyre wird was, worüber man gut reden kann. Punk am Kommentar, ne, also auch das wird unterhaltsam. Also, ja, und Main Event, ne, das wird halt immer noch, also Main Event wird viel Zeit einnehmen.
Ja, das oder so. Und ich bleib dabei, ich glaube, dass dieser Philadelphia Street Fight so ein Ding werden könnte, wo wir danach sagen, boah, das hat mich richtig gut unterhalten.
Ja, ich hoffe so auf 10 Minuten und wir schlagen uns mit allen möglichen Sachen.
Ganz genau das. Dann gibt's morgen dann auch schon hier den Review-Podcast natürlich von uns beiden Hübschen. Den gibt's dann hier auch wieder auf allen Kanälen. Seid da auf jeden Fall mit am Start. Wir freuen uns natürlich auch Feedback oder kommt auf Discord und diskutiert da mit uns mit. Kai, hast du noch letzte Worte?
Nee, ich bin trotzdem zufrieden.
Gut.
Also, ich bin auch weiterhin auf Nacht 2 gehypt, muss ich ganz klar sagen.
WrestleMania ist eben auch nur einmal im Jahr und das ist nach wie vor immer noch etwas Besonderes. Aber dann mache ich hier an der Stelle den Deckel auf den Review-Podcast zu Night 1 und sage, wir hören uns dann schon morgen wieder zum Review-Podcast von Night 2. Und bis dahin, frohes Schaffen. Ich wünsche euch eine gute Nacht oder wann auch immer ihr dann die Show seht und wünsche euch vor allem viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.